Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen von uns allen zur Siemens Halbjahreskonferenz, das erste Mal kombiniert mit den Analysten und den Medien. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung zahlreich gefolgt sind. Heute werden Ihnen Siemens Vorstandsvorsitzender Joe Keser und Finanzvorstand Ralf Thomas die Geschäftszahlen des zweiten Quartals präsentieren und die Strategien des Unternehmens für die kommenden Jahre erläutern. Zuvor einige organisatorische Hinweise. Zunächst die Bitte, Ihre Handys während der Konferenz auf stumm oder auszuschalten. Meine Bitte speziell auch an die Fotografen, bitte fotografieren Sie während der Veranstaltung ohne Blitz. Für die englische Übersetzung der Presse- und Analystenkonferenz liegen an Ihren Sitzplätzen Kopfhörern. Umgekehrt werden auch englische Wortbeiträge aus der Fragerunde ins Deutsche übersetzt. Diese Konferenz übertragen wir im Internet. Alle relevanten Dokumente finden Sie auch im Internet zum Runterladen. Im Anschluss an die heute etwas ausführlicheren Ausführungen von Herrn Keser und Herrn Thomas stehen Ihnen beide Herren für Fragen zur Verfügung. Wir werden die Frage- und Antwortrunde in zwei Blöcke unterteilen. Im ersten Block in englischer Sprache bis ca. 10.30 Uhr werde ich Fragen der Analysten aufrufen. Nach einer kurzen technischen Unterbrechung wird im zweiten Teil mein Kollege Herr Heimbach in deutscher Sprache die Fragerunde für die Journalisten einleiten. Zu guter Letzt möchte ich Sie auf unsere Ausführungen zu zukunftsgerichteten Aussagen, Safe Harbor Statement, auf der Seite 2 der Präsentation ausdrücklich hinweisen. Ich übergebe nun das Wort an Herrn Keser.
Herzlichen Dank, Marielle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ladies and gentlemen, guten Morgen und herzlich willkommen hier in der Mosaikhalle in Berlin, diesem ja doch für Siemens so traditionsreichen Ort. Einige von Ihnen haben ja geschrieben, dass man Siemens auch unter Zurück in die Zukunft überschreiben könnte. Vielleicht ist das ja gemeint gewesen. Ein herzliches Willkommen auch an diejenigen von Ihnen, die sich per Live-Übertragung zugeschaltet haben. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass sowohl die Analysten als auch die Journalisten gemeinsam hier sind. Auch das ist eine Frage der Gemeinsamkeit des Dialoges zu gleichem Ort, zur gleichen Zeit und natürlich in gleicher Weise. Ich möchte Sie heute umfassend über unsere neue strategische Ausrichtung unterrichten und dann auch Herrn Thomas noch bitten, dass er die Eckpunkte des zweiten Quartals Ihnen erläutern wird. Es wird also etwas länger heute und eigentlich hätten wir Stoff für 3 bis 4 Pressekonferenzen, aber wir versuchen dennoch so prägnant wie möglich vorzutragen, was uns und hoffentlich auch Ihnen wichtig ist. Vor gut 9 Monaten übernahm ich das Amt des Vorstandsvorsitzenden von Siemens. Es war damals sehr viel Unruhe im Unternehmen. Viele Aktionen waren auf Kurzfristigkeit ausgelegt und auch taktisch in der Natur. Es fehlte die längerfristige Perspektive und damit fehlte auch, wofür dieses Unternehmen denn wirklich steht. Damals im August habe ich die grundlegende Maxime ausgegeben, Siemens muss bei Siemens wieder über allem stehen. Diesem Credo werden wir uns unterordnen, vom Vorstand bis zum Auszubildenden. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Weiter habe ich gesagt, dass wir die innere Ordnung im Konzern, also die Disziplin, wiederherstellen müssen und wieder stärker uns am Kunden und an der Innovation orientieren müssen. In der Hauptversammlung im Januar 2014 habe ich unter anderem betont, dass wir das Unternehmen in flacheren Hierarchien und straffer führen werden. Der unternehmerische Führungsanspruch würde sich entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung und der Automatisierung entwickeln und in der Nutzung der Chancen der Digitalisierung manifestieren. Damit würde das Unternehmen die Ertragslücken langfristig schließen und mit einer entschlossenen Verbesserung der operativen Performance kurzfristig verringern. Heute, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen vortragen, wie sich dieser Anspruch strategisch einordnet und strukturell und ganzheitlich im Unternehmen abbildet. Bevor ich das jedoch tue, wird Ihnen Herr Thomas die wesentlichen Finanzkennzahlen des zweiten Quartals erläutern und dabei auch auf die dringend notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der operativen Projektabwicklung eingehen. Bitte, Ralf.
Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in Berlin. Ich möchte Ihnen einen kompakten Überblick über die Ergebnisse des zweiten Quartals geben, das sich aufgrund signifikanter Sonderlasten, vor allem aus dem Projektgeschäft, mit dem Begriff durchwachsen beschreiben möchte. Ein kurzer Blick auf die Eckdaten zeigt, dass wir beim Auftragseingang aufgrund geringerer Großaufträge im Wind- und Zuggeschäft einen deutlichen Rückgang zum außerordentlich starken Vorjahr verzeichneten. Dennoch blieb die Book-to-Bill-Ratio auf einem guten Wert von 1,06. Der Umsatz stieg um 1% vergleichbar. Dabei wurde der 6%ige Rückgang bei Energy durch die anderen Sektoren mehr als wettgemacht. Beim Ergebnis der Sektoren ergab sich ein Anstieg um 16%, getrieben durch deutliche Ergebniszuwächse bei Infrastructures and City, Industrie und Healthcare sowie einem erheblichen Rückgang bei Energy. Wie bereits in Q1 hatten wir auch in diesem Quartal einen erheblichen negativen Währungseinfluss auf die Ergebnismarge in Höhe von ca. 40 Basispunkten und erwarten auch für das Gesamtjahr 2014 keine wesentliche Veränderung. Für das Ergebnis pro Aktie erzielten wir einen Anstieg um 11% auf 1,33 Euro. Für das erste Halbjahr liegen wir damit in Summe bei 3,03 Euro oder 16% über dem Vorjahreswert. Vor allem aufgrund einer positiven Entwicklung der Anzahlungen bei Energy verzeichneten wir einen soliden Free Cash Flow von knapp 1,4 Milliarden Euro, der leicht über dem Niveau des Vorjahres lag. Lassen Sie mich kurz einige Erläuterungen zu den einzelnen Sektoren geben. Im Sektor Energy spiegelten sich im gesunkenen Umsatz zum einen das schwierige Marktumfeld, insbesondere im Gasturbinengeschäft, und zum anderen das deutlich selektivere Vorgehen beim Akquirieren von Transmission Solutions wider. Das Ergebnis bei Power Generation profitierte deutlich vom Gewinn aus dem Verkauf von TLT Turbo in Höhe von 73 Millionen Euro sowie dem erfolgreichen Abschluss eines Turnkey-Projektes, der zu einem Gewinn von 56 Millionen Euro führte. Dagegen wirkten im Windgeschäft Belastungen in Höhe von 48 Millionen Euro zur Behebung von Mängeln aufgrund defekter Zulieferteile. Bedingt auch durch einen geringeren Anteil am Gesamtgeschäft lieferte das margenstärkere Offshore-Geschäft einen deutlich niedrigeren Ergebnisbeitrag. Für das dritte Quartal erwarten wir für das Windgeschäft wieder eine Normalisierung der Margen. Sehr unerfreulich entwickelte sich die Ergebnissituation bei Transmission aufgrund von zwei Hochspannungs-Gleichstromsübertragungsprojekten in Kanada. Es handelt sich hierbei um zwei Überlandverbindungen im Bundesstaat Alberta, für die wir bereits im Geschäftsjahr 2011 als Generalunternehmer den Zuschlag erhalten hatten. Es ergaben sich massive Belastungen in Höhe von 287 Millionen Euro. Hauptgründe hierfür sind die deutlich höher als zunächst geplanten Aufwendungen für Bauleistungen, die durch Lieferanten erbracht werden sollen, sowie durch Projektverzögerungen verursachte Vertragsstrafen. Diese Entwicklung ist sehr unbefriedigend. Wir haben uns die Ursachen für die zugrunde liegenden Schwierigkeiten intensiv angesehen und konsequent Schlussfolgerungen getroffen. Eine Taskforce aus internen und externen Experten ist derzeit bei diesen beiden Projekten im Einsatz. Aber wir haben konsequent auch Lehren gezogen. Für Neugeschäfte werden wir bereits in der Vertriebsphase risikominimierende Maßnahmen ergreifen, beispielsweise die Einholung einer unabhängigen Expertenmeinung bei technischen Risiken oder wenn wir technologisches Neuland betreten. Darüber hinaus werden wir frühzeitig auf Änderungen in der Angebotsstruktur hinwirken, um Projekte mit nur geringem eigenen Wertschöpfungsanteil, aber hohem Projektrisiko zu verhindern. Dies ist Bestandteil unseres umfänglichen Corporate Memory Konzeptes, das bei Vorliegen bestimmter Frühwarnsignale risikominimierende Maßnahmen vorgeben wird. Wir werden hierdurch früher und umfänglicher volle Transparenz in die Risikostruktur von Projekten bringen, und zwar vor Hereinnahme der Aufträge. Es gibt aber auch eine positive Nachricht bei Transmission. Mit der 12.000 Tonnen schweren Borwin-2-Plattform konnte vor wenigen Tagen die zweite Offshore-Plattform erfolgreich in der Nordsee installiert werden. Sie soll im Jahr 2015 in Betrieb gehen. Durchgängig erfreulich hingegen entwickelte sich der Sektor Healthcare im zweiten Quartal, trotz erneut erheblicher negativer Währungseinflüsse in der Ergebnismarge in Höhe von ca. 130 Basispunkten. Damit lieferte Healthcare auch im zweiten Quartal einen exzellenten Ergebnisbeitrag auf hohem Niveau mit einer um Sondereffekte bereinigten Marge von 15,5%. Als positiver Sondereffekt führte der erwartete Verkauf einer Partikelanlage zu einer ergebniswirksamen Änderung und Aufwertung bestehender Bilanzpositionen in Höhe von 66 Millionen. Auftragseingang und Umsatz stiegen auf vergleichbarer Basis an, beide auch unterstützt durch das Geschäft in Europa. Und auch Diagnostics entwickelte sich solide im Auftragseingang und Umsatz mit jeweils 3% Wachstum auf vergleichbarer Basis. Im Sektor Industrie zeigten die kurzzyklischen Geschäfte sowohl bei Industry Automation als auch bei Motion Control in der Division Drive Technologies eine weitere Stabilisierung mit einer besonders positiven Auftragsentwicklung in Deutschland und in China. In China ist dies unter anderem auch auf das Wiederauffüllen der Lager unserer Vertriebspartner zurückzuführen. Die steigenden Umsätze bei den kurzzyklischen Geschäften führten unmittelbar zu einer erfreulichen Margenverbesserung bei Industry Automation und Drive Technology trotz erheblicher gegenläufiger Währungseinflüsse in Höhe von ca. 80 Basispunkten. Insbesondere bei Drive Technologies wirkten darüber hinaus die umgesetzten Produktivitätsmaßnahmen aus dem Siemens 2014-Programm deutlich ergebnissteigernd. Abschließend noch ein Blick auf den Sektor Infrastructures in City, der im abgelaufenen Quartal erneut über alle Geschäfte hinweg die angekündigten Ergebnisverbesserungen erreichte. Hauptgründe hierfür waren eine deutlich verbesserte Ausführung bei den Zugprojekten sowie die erfolgreiche Umsetzung der Produktivitätsmaßnahmen aus dem Siemens 2014-Programm im gesamten Sektor. Ehe ich zum Ausblick für 2014 komme, noch einige kurze Hinweise zu den Regionen. Der Auftragseingang in der Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika und GUS-Staaten ging deutlich zurück, da im Vorjahresquartal mehrere Großaufträge im Wind- und Zugprojekten gebucht werden konnten. Hingegen profitierte das Auftragswachstum in den Amerikas vor allem von einem erheblichen Anstieg in den Windaufträgen, allerdings gegenüber einem schwachen Vorjahresquartalwert. Im abgelaufenen Quartal haben wir bei Auftragseingang und Umsatz eine sehr starke Entwicklung in China gesehen. Gestützt durch eine Belebung im kurzzyklischen Geschäft und durch deutliche Zuwächse im Rail-Geschäft. Da die angesprochenen Lagerauffülleffekte in China nicht fortgeschrieben werden können, gehen wir bei unseren kurzzyklischen Geschäften weiterhin nicht von einer kräftigen und anhaltenden Erholung bis spät in unserem Geschäftsjahr 2014 aus. Auf dieser Basis bestätigen wir unseren Ausblick vom vergangenen November für das Geschäftsjahr 2014. Und damit gebe ich zurück zu dir, Joe, zur Erläuterung unserer neuen strategischen Ausrichtung.
Danke, lieber Ralf. Feuerfest im Stehen, da kann man sich auch besser bewegen. Und das ist ja, was Strategie eigentlich bedeutet. Man bewegt sich und dann hoffentlich auch noch in die richtige Richtung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir heute das Q2 betrachten, dann meine ich, wird deutlich, dass wir vieles gut können, aber in einigen Dingen auch doch deutlichen Handlungsbedarf haben. Das gilt insbesondere für die außergewöhnlichen und materiellen Belastungen aus den sogenannten Altprojekten im Energiesektor. Und das gilt insbesondere auch die Art und Weise, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Das gilt für die Übernahmeverantwortung und das gilt auch dahingehend, wie wir diesen Sektor und die Geschäfte nach vorne ausrichten. Aufbauend auf den eingangs skizzierten Maßgaben haben wir die langfristige Ausrichtung von Siemens in drei Aktionsfelder gegliedert und der Siemens Vision 2020 zusammengefasst. Die darin beschriebenen Maßnahmen und Ausrichtungen werden zwar unterschiedlich schnell in unseren Finanzkennzahlen wirken, aber wir werden sie mit gleicher Konsequenz angehen. Erstens, die Identifikation und Partizipation in langfristigen Wachstumsmärkten. Zweitens, die kontinuierliche Optimierung unserer Geschäfte. Und hier geht es im Wesentlichen um die Stärkung und Stabilisierung der erfolgreichen, genauso wie es um die Sanierung der Gebiete geht, die heute Nachholbedarf haben. Und drittens, wir werden und zeigen Ihnen konkrete und nachhaltige Maßnahmen zur funktionalen Effizienzsteigerung im Unternehmen und insbesondere auch zur Risikobeherrschung aller Projekte. Lassen Sie mich nun zum ersten Punkt kommen. Bei der Gestaltung der langfristigen Strategie stellt sich die Frage, wofür steht Siemens in der Zukunft? Und wie wollen wir langfristig erfolgreich sein? Was sind die Schwerpunkte und warum? Was ist die Richtung, worauf bauen wir und wie entwickelt sich die Welt in unserem Spektrum? Zusätzlich zu den schon seit einigen Jahren als Chance erkannten Megatrends sehen wir einen schnell zunehmenden Einfluss der Digitalisierung auf unsere Märkte. Digitalisierung bedeutet und ermöglicht Daten sammeln, Daten generieren, Inhalte analysieren und die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Wir rechnen heute damit, dass die eher traditionellen Geschäfte mit der Elektrifizierung in Summe mit 2-3% moderat wachsen, während die Märkte für die Automatisierung attraktive mittelfristige Wachstumsraten von 4-6% ermöglichen. Und das ist ja immerhin schon fast zweimal das globale GDP, das wir auch gemeinhin mit Mittel erwarten. Die Wachstumsdynamik in den Geschäften rund um Software und Datenanalytik wird mindestens um 7-9% wachsen, vermutlich eher höher. Allerdings kann das natürlich auch zu Substitutionseffekten im traditionellen Spektrum der Elektrifizierung führen. In der Digitalisierung, in der Automatisierung, in der Kombination von Elektrifizierung und Automatisierung wollen wir eine führende Rolle einnehmen. Und wir wollen das deshalb tun, weil wir dort auch hervorragende Voraussetzungen haben. Und warum können wir das? Wir können es, weil wir hervorragend aufgestellt sind. Zu unserer starken Basis in der Elektrifizierung kommt zusätzlich eine klare, übergreifende Nummer-1-Position in fast allen Feldern der Automatisierung. Sei es die Kraftwerkstechnik, sei es die Stromübertragung, die Bahnautomatisierung oder auch in der diskreten Industrie, also im Grunde in der Fertigungsautomatisierung. Wir werden also die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, dank der Verbindung mit unserem tief verankerten Wissen über die Prozesse unserer Kunden, dem sogenannten Domain-Know-how, und dank unserer breiten installierten Kundenbasis ergreifen können und ergreifen. Wir haben sehr früh das Thema PLM, Automatisierung, Software adressiert, nämlich 2006 mit der Übernahme der sogenannten Unigraphic Software. Wir haben seitdem in vielerlei Weise diese Werte gesteigert. Wir haben die LMS, eine weitere Software Company dazu addiert. Wir haben inzwischen 8000 Softwareentwickler dort beschäftigt. Das sind viermal so viel wie vor 10 Jahren. Das werden mehr werden, meine Damen und Herren, wenn wir nach vorne das Unternehmen entwickeln. Mit der neuen Organisation bündeln wir als weltweit erstes Unternehmen, ich betone weltweit erstes Unternehmen, alle notwendigen Voraussetzungen und Aktivitäten für die digitale Fabrik unter einem Dach. Damit schaffen wir ideale Voraussetzungen für den Ausbau unserer führenden Rolle bei der Realisierung Industrie 4.0. Während andere reden und Bücher schreiben, verankern wir den strategischen Ansatz der digitalen Fabrik in der Organisation des Unternehmens. Das gilt übrigens nicht nur für das Fabrikumfeld, das gilt auch für die Kompetenzen in den Kraftwerken oder in den Gebäuden. Auch das ist digital. Auch das sind Daten, auch das ist Datenanalytik. Meine Damen und Herren, aber auch außerhalb der digitalen Fabrik gibt es attraktive Chancen in der Elektrifizierungskette. Bei der Energieerzeugung sehen wir die Wachstumsschwerpunkte auf dem Feld der kleineren und flexibleren Gasturbinen, die besonders für die weiterhin hochattraktiven Märkte im Öl- und Gasumfeld relevant sind und insbesondere aber auch in der dezentralen Energieversorgung einsetzbar sind. Im Bereich der erneuerbaren Energien setzen wir weiter auf den Ausbau der Windenergie, insbesondere im Offshore-Bereich, der auch mittelfristig nach unseren Einschätzungen deutlich zweistellig wachsen wird. Bei den flexiblen Gasturbinen haben wir bereits heute einen sehr, wie ich meine, wichtigen Meilenstein gesetzt. Mit der Akquisition des Geschäftes von aeroderivativen Gasturbinen von Rolls-Royce schließen wir eine wichtige Lücke im Portfolio. Wir bauen den Zugang zum attraktiven Markt der kleinen Gasturbinen. Man spricht hier von einem Leistungsbereich zwischen 4 und 65 Megawatt deutlich aus und gehen davon aus, dass dieser Bereich sich auch in den nächsten Jahren mit einem Wachstum von etwa 8% pro Jahr entwickeln wird. Wir erwerben ein hochattraktives Geschäft mit einem hohen Serviceanteil zu einem angemessenen Preis. Wir erwarten Kostensynergien in Höhe von mindestens 50 Millionen Pfund bis 2017 und weitere 25 Millionen Pfund in den Folgejahren. Und das kommt davon, dass wir eben in der Lage sind, diese Derivatives zu kombinieren mit den Fertigungs- und Entwicklungsaktivitäten unserer Industrieturbinen. Wir haben darüber hinaus eine langfristige Technologiepartnerschaft über 25 Jahre mit Rolls-Royce geschlossen. Und das ermöglicht es uns eben auch, den Zugang zu wichtigen Schlüsseltechnologien im Aero-Bereich zu erhalten und auszubauen. Meine Damen und Herren, neben der Erzeugung spielt insbesondere aber auch die Energieübertragung und die Energieverteilung eine fundamentale Rolle. Energiesysteme in urbanen Zentren wachsen immer mehr zusammen und vernetzen sich mit dem Umfeld. Man spricht auch hier oft vom dezentralen Energiemanagement, eine Komponente, die bei der Diskussion der Energiewende in Deutschland immer gerne vernachlässigt, aber dann doch die größten Chancen einer sinnvollen Umsetzung der Energiewende in Deutschland in sich bergen. Wir haben deshalb die Geschäfte aus Transmission, der Nieder- und der Mittelspannung sowie wesentlichen Teilen der bisherigen Smart Grid-Einheit in eine schlagkräftige Division Energy Management zusammengefasst. Dadurch besetzen wir das Wachstumsfeld ganzheitlich, strategisch und wir werden daraus die Chancen, die sich bieten, nutzen. Die Industrie- und Prozessautomatisierung, meine Damen und Herren, bietet auch eine Reihe von Chancen in Deutschland. Vor allem aber auch deshalb, weil diese Dinge nämlich Kundennutzen erzeugen, ohne dass volkswirtschaftliches Wachstum notwendig ist. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt insbesondere auch für die hochentwickelnden, aber schwach wachsenden Volkswirtschaften in der Welt. Leistungselektronik, Automatisierungs- und Softwarelösungen im Verteilnetz sowie das Netzmanagement sind dafür eine grundlegende und eine sehr wichtige Voraussetzung. Deshalb werden wir auch hier deutlich investieren und unsere Position ausbauen und stärken. Außerdem spielen natürlich Gebäude in Netzwerken eine sehr wichtige Rolle. Auch hier werden wir die Chance dieser Netzwerke in der Gebäudetechnik und im Übrigen auch in der Mobilität der Zukunft nutzen. Und meine Damen und Herren, Mobilität ist mehr als nur Züge. Es geht darum, Dinge, Menschen und Sachen zu bewegen und sie in der Bewegung zu optimieren. Denken Sie nur an das Internet, das zwar mittlerweile alle Bestellungen fast elektronisch nimmt, aber immer noch die Schuhe und die Dinge, die man kauft, zu den Kunden transportieren muss. Wir werden deshalb Mobilitätslösungen zwischen urbanen Zentren ausbauen und die einzelnen Geschäfte bei Mobility so strukturieren, dass sie in ihren Märkten optimal aufgestellt sind. Wie bereits skizziert, entstehen durch zunehmende Digitalisierung riesige Mengen von Daten. Und die Frage ist, wie kann man daraus profitables Wachstum generieren? Die Digitalisierung ist kein Wert an sich. Die Daten, meine Damen und Herren, aber schon. Man bezeichnet sie gerne als den Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Aber die Aufgabe als solche ist ganz klipp und klar. Die Aufgabe ist, aus Daten ein Geschäftsmodell zu machen, das bei den Kunden Werte schafft. Viele haben Angst vor Google. Manche geben es auch öffentlich zu. Haben wir Angst? Nein, das haben wir nicht. Aber wir haben Respekt. Wir haben Respekt, weil die Daten das Geschäftsmodell bestimmen und unterstützen können. Aber meine Damen und Herren, wir haben keine Angst, aber Respekt, weil wir nämlich durch unsere breit installierte Basis in der Automatisierung im Softwaregeschäft nicht nur Zugang zu diesen Daten haben, sondern auch ein tiefes Verständnis der Prozesse unserer Kunden. Unsere Maschinen, unsere Automatisierung ist der Ursprung der Daten. Und das sollte man dann nicht vergessen, wenn man darüber spricht, dass den Softwareunternehmen der Welt die Zukunft der Industrie gehört. Wir haben Respekt, aber wir haben keine Angst, weil wir nämlich schon da sind. Das ist der Vorteil, aber auch das Schicksal des Incumbents mit all seinen Chancen und all seinen Risiken. Ich möchte Ihnen verdeutlichen, warum wir keine Angst, aber Respekt haben, an drei Beispielen. Jedes einzelne unserer High-End-CT-Geräte generiert 2 Terabyte an Daten jeden Monat. Und wir haben 20.000 Anlagen im Feld. Stellen Sie sich einmal vor, das Wissen, das daraus generiert werden kann in einer Datenanalytik aus diesen Daten. In unserem Werk, und wir nennen das gerne und stolz und zu Recht stolz, Weltklassewerk in Amberg für Automatisierungstechnik, entstehen jeden Tag 50 Millionen Prozessinformationen. Und das ermöglicht diese Fertigung mit einer Qualität und einer Ausbeute von fast 100% zu fahren und zu bewerkstelligen. Jede große Siemens-Turbine enthält 1500 Sensoren. 1500 Sensoren und jeder Sensor, meine Damen und Herren, jeder Sensor hat etwas zu sagen. Und das ist, wo die Daten kommen, und deshalb haben wir alle Voraussetzungen im Umgang mit den Daten, im Umgang mit der Digitalisierung, die Chancen zu ergreifen und sie in profitables Wachstum und Geschäftsmodelle umzusetzen. Wichtig allerdings für den Erfolg ist klar, ist ein kluger Umgang mit der Strategie bei der Cloud und auch der Massendatenanalytik. Und diese intelligente Kombination der Elemente ermöglicht es uns, unsere Kunden neue Serviceprojekte und Produkte zur Verfügung zu stellen. Das gilt für die vorausschauende Wartung, für die Senkung des Energieverbrauchs, aber natürlich auch für die Effizienz in der Entwicklung und in den Produktionssystemen. Wir haben heute bereits 250.000 Siemens-Anlagen, die wir mit unseren Remote-Service-Plattformen verbinden und damit auch in der Lage sind, jederzeit an jedem Ort die Serviceleistungen anzustoßen und sie umzusetzen. Wir werden, meine Damen und Herren, Investitionsschwerpunkte in der geschäftsübergreifenden Datenanalyseplattform, aber natürlich in einer unternehmensweiten Cloud-Strategie auch ausbauen. Mit diesen technologischen Synergien schaffen wir Wettbewerbsvorteile von Siemens. Ein weiteres und sehr wichtiges und in den letzten Jahren zugegebenermaßen etwas vernachlässigtes Wachstumsfeld ist die Prozessindustrie. Einige ausgewählte Industrien wie Food and Beverage und Oil and Gas weisen mittelfristige Wachstumsraten von über 6% und damit das Zweifache des GDPs aus. Hier werden wir unsere Kompetenzen in der Prozessindustrie und in der Antriebstechnik bündeln, in einer Division. Und in dieser Division wird sowohl das Portfolio für Feldgeräte als auch für vertikale Software für den Zugang dieser Märkte kombiniert und zusammengefasst. Und auch wenn wir insbesondere bei den sogenannten unkonventionellen Öl- und Gasförderungen bereits einige Möglichkeiten verpasst haben, so sehen wir doch hervorragende Chancen, in diesen Markt, vor allem aber in Nordamerika, einzusteigen und dort unsere Position aufzubauen und auszubauen. Und wenn Sie sehen, wo diese Märkte sind, auch auf dieser Folie vor Ihnen, dann merkt man eben, dass mit 75% des Marktes in Nordamerika man eben auch Zeichen setzen muss, dass man nicht nur darüber redet, sondern die Aktionen auch dorthin lenkt, wo sie relevant für die Kunden und die Märkte sind. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben wir uns entschlossen, das Forschungsressort für die Energieerzeugung und die Marktbetreuung der Amerikas in die USA nach Orlando zu verlegen. Dieses Ressort wird geführt von Frau Lisa Davis, die zum 1.8. uns auch im Vorstand des Hauses anschließt und ergänzt und ganz sicherlich auch bereichert. Kommen wir nun, meine Damen und Herren, zu Healthcare, einem Geschäft, das in den letzten Jahren hervorragend sich entwickelt hat. Hier gibt es Synergien mit den übrigen Geschäften, zum Beispiel bei digitalen Plattformen, aber natürlich auch in der Marke Siemens. Andererseits sehen wir langfristig bei den Märkten und Technologien bei Healthcare Ansätze für fundamentale Veränderungen, wie zum Beispiel, dass die Systeme der Kostenerstattung zunehmend nutzenorientiert gestaltet werden und auch neue Geschäftsmodelle langfristig erfordern werden, dass sich die Medizin von erfahrungsbasiert auf wissensbasiert entwickelt und damit der vermehrte Einsatz von Molekulardiagnostik und anderen Biowissenschaften, den sogenannten Life Sciences, eher von der traditionellen Gerätemedizintechnik entfernt. Um aber eben genau auf diese langfristigen Trends aktiv einzugehen, das Handeln in der Hand zu behalten und sachgerecht reagieren zu können, wird Healthcare künftig als eigenständige Unternehmenseinheit innerhalb Siemens ausgelegt, damit man sich flexibel und fokussiert mit einer eigenen Ressourcensteuerung auf diese Märkte einstellen kann. Das bedeutet im Wesentlichen eine auf die Anforderungen von Healthcare optimierte vertriebliche Aufstellung und eine bedarfsgesteuerte Nutzung der Siemens Supportfunktionen. Aufgrund der technologischen Fokussierung wird die Gesundheitstechnik auch in der Forschung und Entwicklung eine volle Eigenständigkeit erhalten. Die Governance wird weiterhin der Konzernleitfunktion bei Siemens unterliegen. Außerdem werden wir das unter Wachstums- und insbesondere Profitabilitätsgesichtspunkten hochattraktive Geschäft, ich betone hochattraktive Geschäft, mit Hörgeräten an die Börse bringen. Wir schaffen damit beste Voraussetzungen für den Ausbau dieses Geschäftes unter einer eigenen Verantwortung im Markt. Damit folgen wir dem Grundsatz, Geschäften ohne Synergien im Konzern, eine eigenständige Weiterentwicklung und Ressourcenallokation zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, ich habe bereits bei meiner Antrittsrede betont, dass wir in vielen guten Geschäften und stabilisieren müssen und auch die nötigen Ressourcen diesen Geschäften geben müssen. Denn auch gut zu bleiben ist eine Leistung. Ich habe aber auch mehrfach gesagt, dass wir uns besonders intensiv um die Geschäfte kümmern und sie uns ansehen, die zum Teil schon seit mehreren Jahren sich deutlich schwächer entwickeln und dass wir diese in Ordnung bringen müssen und auch werden. Die 10 Geschäfte, die im Geschäftsjahr 2013 am unprofitabelsten waren, machen etwa ein Sechstel des Konzernumsatzes aus und wir haben in Summe keinen Gewinn erwirtschaftet. Nicht 13, nicht 12 und auch nicht 2011. Wir werden geschäftsspezifisch alle Optionen zur Sanierung der Geschäfte einsetzen und dabei einen Schwerpunkt darauf legen, diese Geschäfte selbst in Ordnung zu bringen oder eben auch über wertschaffende Partnerschaften nach vorne zu entwickeln. Für eines dieser Geschäfte haben wir heute konkrete Entscheidungen getroffen. Wir formen ein schlagkräftiges Joint Venture mit der japanischen Mitsubishi Hitachi Heavy Machinery und kreieren damit ein globales, starkes Metals Technology Unternehmen. Siemens hält 49% der Anteile. Beide Partner passen wunderbar im Portfolio zusammen. Wir haben eine starke regional-globale Aufstellung. Und wir werden insgesamt auch hier eine globale Führungsrolle übernehmen können. Siemens ist der bevorzugte Lieferant für die Automatisierungstechnik, auch in dem Teil, der hier aus Japan zu uns kommt. Meine Damen und Herren, Grundvoraussetzung für wertschaffendes Wachstum, für führende Innovationskraft, wettbewerbsfähige Produktivität und eine schnelle Resonanz auf Kundenwünsche sind effiziente Konzernleitfunktionen und Supportprozesse. Deshalb werden wir die Komplexität und Bürokratie im Unternehmen deutlich verringern. Wir werden Hierarchiestufen vom Management zum operativen Geschäft reduzieren. Und wir werden es für unsere Kunden wieder einfacher machen, Geschäfte mit uns zu tätigen. In Summe werden wir durch die Vereinfachung und Straffung der Strukturen rund 1 Milliarde Euro Kosten in allen Querschnitts- und Supportfunktionen einsparen. Dies wird unter anderem auch durch eine Straffung der zentralen Führung des Konzerns, durch die Herausnahme der Sektorebene sowie die Zusammenlegung von einzelnen Geschäften und Funktionen erreicht. Dabei sollen die Einsparungen vorwiegend bereits im Geschäftsjahr 2016 in der Gewinn- und Verlustrechnung wirken. Über weitere Details werden wir Sie nach eingehender Beratung mit den Arbeitnehmervertretern auch noch einmal detailliert informieren. Der Prozess der Beratungen hat im Übrigen bereits begonnen. Meine Damen und Herren, ich hatte in der letzten Hauptversammlung angekündigt, dass wir im Vorstand die ganzheitliche Führung und Optimierung des Unternehmens wieder stärker in den Vordergrund stellen. Ich hatte gesagt, dass wir Entscheidungswege reduzieren, die Geschäftshierarchien flacher machen und die innere Ordnung im Unternehmen stärken. Wir haben auch gesagt, dass wir das Unternehmen straffer führen. Das setzen wir jetzt mit der Neuorganisation um. Der Kunde wird ganzheitlich von leistungsfähigen Key-Account-Organisationen und den Vertriebsregionen betreut. Diese Regionen und Funktionen sind verantwortlich für die Marktausschöpfung in ihrem Land bzw. bei ihrem Kunden. Starke und effiziente. Und stark heißt nicht groß. Konzernleitfunktionen, wir nennen das das Corporate Core, legen in Abstimmung mit dem Vorstand die Leitlinien für das Unternehmen fest. Wir überwachen sie und festigen damit die innere Ordnung. In dieser Funktion unterstützen sie die Geschäfte und haben Weisungsrechte. Die Geschäfte werden in 9 Divisionen und in eine eigenständig geführte Geschäftseinheit Gesundheitstechnik gegliedert. Die Divisionen sind für die Erarbeitung und Umsetzung der Strategie, für die Entwicklung und Fertigung des Leistungsspektrums und für die Steuerung der Vertriebskanäle verantwortlich. Sie tragen die Gewinn- und Verlustrechnung und haben damit die weltweite Verantwortung für ihre Geschäfte. Der Vorstand vertritt das Unternehmen ganzheitlich und überall. Er priorisiert und integriert alle Geschäfte, Regionen und Funktionen und optimiert damit den Erfolg von Siemens in der Welt. In unserer gestrafften und auch deutlich flacheren Unternehmensstruktur sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt. Und einige haben schon geschrieben, das geht zurück in die Gremien, in die Bereiche, in die Coaching. Das ist falsch. Wir werden das Prinzip der Accountability mit einem CEO, egal welchen Geschlechts, aufrechterhalten. Es gibt klare Verantwortungen, es gibt klare Ziele. Meine Damen und Herren, es wird auch klare Konsequenzen geben, im Guten wie auch im anderen Fall. Die Vorstandskollegen Roland Busch, Klaus Helmrich und Lisa Davis übernehmen jeweils eine Geschäftsverantwortung regional und sie sind für operative Divisionen zuständig und sie stellen damit den integrativen Marktauftritt von Siemens sicher. Hermann Reckwardt leitet auch zukünftig als CEO das eigenständig geführte Healthcare-Geschäft, das sich auch im Vertrieb selbstständig und global aufstellt. Die CEOs der neuen Divisionen haben die globale Geschäftsverantwortung und ein Kurzüberblick zu jeder Division, meine Damen und Herren, findet sich auch in den Anlagen der Präsentation und in der Presseerklärung. Darüber hinaus fungieren Ralf Thomas als CFO sowie Siegfried Russwurm als Arbeitsdirektor und Chief Technology Officer des Unternehmens. Zur effektiven Steuerung des Unternehmens wurde das finanzielle Zielsystem One Siemens, das Ihnen auch bekannt ist in der Struktur, in den Inhalten, auf ein ganzheitliches Managementsystem ausgebaut. So wurden die Elemente insbesondere der operativen Optimierung und das Feld der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Verantwortung ergänzt. Lassen Sie mich vielleicht kurz zu den wesentlichen Änderungen des finanziellen Zielsystems kommen. In mittlerer Zukunft, und ich betone in mittlerer Zukunft, wollen wir auf vergleichbarer Basis stärker wachsen als unsere fünf wichtigsten Wettbewerber, die im Übrigen auch der Vergleichsmaßstab für unsere Vorstandsvergütung sind. Bei Akquisitionen werden wir in Zukunft bei Ankündigungen der Transaktion über die finanziellen Auswirkungen, zum Beispiel EBA, Economic Value Add, oder eben auch über den Fortschritt der Integration und der angekündigten Synergien berichten. Wir streben jedes Jahr zwischen 3% und 5% Basisproduktivität bei den Kosten an. Bei der Kapitalstruktur werden wir uns in Zukunft nur noch gegen eine Obergrenze messen. Diese Obergrenze wird bei 1.0 im Verhältnis der industriellen Verschuldung gegenüber EBITDA gemessen werden. Meine Damen und Herren, damit bleiben und werden wir ein finanziell grundsolides Unternehmen. Unsere Ausschüttungsquote werden wir in Zukunft ohne den Effekt von Aktienrückkaufsprogrammen darstellen und somit das attraktive Niveau von 40% bis 60% relativ noch einmal ausbauen. Jede unserer Divisionen erhält ab dem Geschäftsjahr 2015 als Zielvorgabe ein Ergebnismargenband vor PPA, also vor den akquisitionsbedingten Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, ein Zielband. Diese Bänder orientieren sich an den Ergebnissen der wesentlichen Wettbewerber in den jeweiligen Divisionen und sie dienen als Steuerungsmaßstab bei der Ressourcenallokation. Kommen wir nun zu dem bereits erwähnten Operating System. In den letzten Jahren war das Thema der operativen Exzellenz in Teilen der Organisation mit weniger Nachdruck als nötig verfolgt worden. Und meine Damen und Herren, das hat Spuren hinterlassen. Wir werden das wieder ändern und damit auch die Sonderbelastungen in den Geschäften deutlich senken. Die Markterschöpfung werden wir durch ein branchenorientiertes und organisationsübergreifendes Key Account Management stärken. Und die gemeinsamen Prioritäten von Softwareentwicklung, von Cloud- und Data Analytics Strategie werden wir ganzheitlich über das Unternehmen durch unsere Corporate Technology steuern und für die einzelnen Geschäfte optimieren. Und das, meine Damen und Herren, das ist auch der Vorteil von Siemens. Gemeinsamkeiten im Unternehmen zu bündeln und sie dann individuell in den Geschäften optimiert anzuwenden. Ein Schlüssel dafür ist die Erreichung der jährlichen Produktivitätsziele von 3% bis 5%. Und deshalb ist der Ausbau der sogenannten Business Excellence Practice im Unternehmen so wichtig. Hier liegt im Übrigen auch die Verantwortung für das Corporate Memory, Wir werden das reichhaltige und wirklich reichhaltige Erfahrungswissen im Unternehmen dort bündeln und besser zugänglich und nutzbar machen. Die Anwendung dieser wirklich gut entwickelnden Methodenkompetenz zur Produktivitätssteigerung ist verpflichtend für die Geschäfte. Und die Leiter der Geschäftseinheiten werden hierüber im Vorstand berichten. Ein weiteres Thema, meine Damen und Herren, liegt Herrn Thomas und mir besonders am Herzen, nämlich die deutliche Verringerung der hohen Sonderbelastungen in den Projekten. Wir haben die Risikoprojekte aus den letzten Jahren und insbesondere deren Ursachen analysiert. Viele davon liegen bereits in der Angebotsphase. Und wir haben entsprechende Veränderungen angestoßen. In dem kürzlich gewonnenen Offshore-Projekt Borwin 3 haben wir diese Erfahrungen bereits auch entsprechend berücksichtigt. Meine Damen und Herren, die beste Strategie nützt nur etwas, wenn sie auch von einer starken Unternehmenskultur getragen wird. Culture eats strategy for lunch, sagen die Amerikaner. Oder mit meinen Worten ausgedrückt, nicht die Strategie ist es. Nicht die Strategie ist es, die den Unterschied macht, sondern die Kultur eines Unternehmens, seine Werte und wofür es steht. Und daher werde ich auch nicht müde, für diese Kunst zu werben und sie zu verkörpern. Eine Kultur des verpflichtenden Eigentums. Und meine Botschaft an jeden im Unternehmen lautet, Handel steht so, als wäre es ein eigenes Unternehmen. Heute bereits sind 140.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aktionäre des Unternehmens und halten insgesamt mehr als 3% des Aktienkapitals der Firma. Und ich möchte, dass es deutlich mehr werden. Die Zahl der Siemens-Aktionäre, die auch bei Siemens arbeiten, soll um mindestens 50% steigen. Daher planen wir einen zusätzlichen aktienbasierten Siemens Profit Sharing Pool, mit dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb des Managements, und ich betone noch einmal, unterhalb des Managements, mit bis zu 400 Millionen Euro am Unternehmenserfolg jährlich beteiligt werden. Das ist ja das Dreifache dessen, was heute dort im Durchschnitt zur Anwendung kommen könnte, da nämlich erfolgsabhängig. Und je mehr Mitarbeiter Eigentümer werden, desto stärker wird der Verantwortungssinn des Unternehmens und des Einzelnen zum Unternehmen werden. Das ist die Kultur, die wir bei Siemens schaffen wollen. Und das, meine Damen und Herren, ist entscheidend für die Vision 2020. Siemens steht wie kein anderes Unternehmen für Innovation bei der Elektrifizierung der Welt. Und das wird in Zukunft auch so bleiben. Mit Siemens 2020 werden wir sieben Punkte bis 2020 erreicht haben. Erstens, wir stärken die Konzernleit- und Querschnittsfunktionen. Wir nehmen Komplexität aus dem Unternehmen heraus und senken bis Ende 2016 die Kosten nachhaltig um 1 Milliarde Euro. Zweitens, wir bringen die Geschäfte in Ordnung, die ihr Potenzial noch nicht voll ausschöpfen. Dabei legen wir den Fokus auf die 10 Geschäfte, die den größten Nachholbedarf haben. Drittens, wir setzen unser Zielsystem One Siemens konsequent um und erreichen dabei stets unser ROSI-Ziel von 15-20%. Wir schaffen durch Innovation und ganzheitlichen Marktansatz ein Wachstum, das im Schnitt über dem unserer Wettbewerber liegt. Viertens, Siemens ist ein globales Unternehmen. Wir sind in mehr als 200 Ländern dieser Welt aktiv und 86% des Umsatzes ist heute schon außerhalb von Deutschland. Und diese globale Ausrichtung wird sich in Zukunft auch im Management sichtbar machen. Bis spätestens 2020 werden wir mehr als 30% unseres Managements von Divisionen und Geschäftseinheiten global außerhalb Deutschlands angesiedelt haben. Fünftens werden wir unsere Kunden wieder erste Wahl sein. Ein Gradmesser für diese Kundenzufriedenheit, diese erste Wahl, ist das sogenannte Net Promoter Score, also die Empfehlungsrate unserer Kunden. Hier streben wir eine Verbesserung des Net Promoter Scores um mindestens 20% an. Sechstens, die Basis für den Erfolg sind hoch engagierte, qualifizierte und zufriedene Mitarbeiter. Wir werden für Sie ein attraktiver Arbeitgeber sein und messen dies im Rahmen unseres Siemens Global Engagement Survey. Das ist im Grunde etwas vereinfacht ausgedrückt nichts anderes als die Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Unternehmen. Hier wollen wir dauerhaft einen Zustimmungswert von mehr als 75% erreichen. Und siebtens, Wir werden die Eigentümerkultur stärken und weiter ausbauen. Dazu gehört es, dass wir die Mitarbeiter noch deutlicher am Unternehmenserfolg beteiligen und damit die Anzahl der Siemensianer, die auch Aktionäre unserer Firma sind, um mindestens 50% auf 200.000 Aktionäre ausbauen. Das alles setzen wir konsequent um. Dafür geben wir uns einen klaren Zeitplan. Über unsere Fortschritte werden wir Ihnen regelmäßig berichten, nicht nur über Zahlen, sondern das ganzheitliche Unternehmen in seiner Entwicklung. Meine Damen und Herren, langfristiger Erfolg wird jeden Tag aufs Neue entwickelt. Tag für Tag, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr. Konsequent, aber eben auch verantwortungsvoll. Und das ist eben auch, wofür Siemens steht und stehen muss. Ich persönlich stehe dann dafür gerade, dass die nachfolgende Generation ein besseres Unternehmen weiterführen kann. Das ist meine Vision, das ist meine Verantwortung und das ist mein Versprechen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und damit freuen wir uns, nachdem Sie so geduldig zugehört haben, auf Ihre Fragen. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir werden jetzt die Fragen- und Antwortrunde starten. Im ersten Block ausschließlich für Analysten. So, ladies and gentlemen, we will start the Q&A session and I will start on my right.
Meine Damen und Herren, wir beginnen mit den Analystenfragen. Ich beginne auf der rechten Seite, in der ersten Reihe. Erst Ben, dann James. Erste Reihe, bitte. Guten Morgen. Zwei Fragen. Zunächst einmal zum Thema Healthcare. Sie haben hier eine Trennung dieses Geschäftsteils angekündigt. Können Sie sagen, was genau das bedeutet in der Praxis? Was wird hier anders sein? In welcher Gestalt wird es anders sein? In welcher Form wird es anders sein, als wir es heute kennen? Wird zum Beispiel der Firmensitz von Erlangen verlagert werden? Gibt es irgendwelche Unterschiede im Einstieg in Märkte geben? Wie soll das vor sich gehen? Zweitens, und das ist eine ganz offensichtliche Frage, Sie haben selbst die Molekulardiagnostik und die Notwendigkeit des Wachstums in dem Bereich angesprochen. Warum machen Sie das jetzt so, wie Sie es machen? Warum machen Sie das anders? Warum nehmen Sie nicht Siemens Healthcare Anteile und nutzen die zum Wachstum generieren? Also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn Akquisitionen nötig sind, Sie das ja nicht von dem Bereich selber machen können, sondern immer noch von Siemens. Und die nächste Frage betrifft ein Thema, das wir noch nicht haben besprechen können. Das ist Alstom. Können Sie uns irgendetwas heute sagen zu der Situation mit Alstom, Ihr Interesse an dem Unternehmen? Sollten wir davon ausgehen, dass wenn Siemens daran Interesse hat, dass Siemens dann Interesse an ganzen Alstom hat, nicht nur an Teilen des Unternehmens? Soll ich das direkt beantworten? Vielen Dank, Ben. Was unterscheidet sich jetzt mit dem neuen Healthcare? Zunächst einmal ist das Ganze ein wunderbarer Geschäftsbereich und wir hoffen, dass das auch so sich entwickelt, dass es noch besser wird als jetzt. Was bedeutet das Ganze in der Praxis? Nun, Healthcare wird aufgestellt als ein Unternehmen im Unternehmen. Natürlich, wie das im Markt ergehen wird, das wird anders. Auch der Innovationspfad, der verfolgt wird, wird ein anderer sein. Und dementsprechend muss Healthcare auch ein Unternehmen sein, das größere Eigenständigkeit hat und sich selber und die eigenen Ressourcen besser kontrollieren kann. Wir erwarten, dass mit diesem Wandel das Unternehmen produktiver sein wird und auch Basispunkte an Profitabilität sich verbessern werden. Warum wollen wir kein Spin-out machen? Naja, das wäre eigentlich kein gutes Geschäft, das zu tun. Wenn Sie sich die EBITDA-Margen anschauen, wenn Sie sich den freien Cashflow mal anschauen, warum sollte ich in Angesicht dieser Zahlen in Angesicht dieser Mengen von Geld, die wir ja eingesetzt haben, und zwar sehr, sehr stark, gerade im Diagnostikgeschäft, haben wir große Akquisitionen getätigt. Warum sollten wir das machen? Andererseits, Sie haben gesagt, wir verwenden das ja nicht als Akquivationsmittel sozusagen, aber das ist im Grunde genommen nicht die Frage. Das ist schon teilweise die Antwort. Denn sehen Sie, es geht darum, wenn langfristig, und hier muss ich mich genau ausdrücken, wenn langfristige Aspekte das Unternehmen dazu zwingen würden, größere Akquisitionen zu tätigen im Bereich Lebenswissenschaften zum Beispiel, Life Sciences, und wenn der Markt dann selbst sozusagen das finanzieren würde, dann könnten wir dieses Modell fahren. was wir damit meinen, wenn wir also große Akquisitionen im Bereich Healthcare tätigen müssen, dann müssen wir uns potenziell auch darüber Gedanken machen, wie wir diese Akquisitionen dann im gleichen Sektor mit diesem Modell überhaupt stemmen können. Das ist doch die Frage. Also wir machen das so, wie ich es gesagt habe. Das ist eine große Chance auch für Siemens. Natürlich kann es Paradigmenveränderungen geben, aber wir sind auf solche Veränderungen vorbereitet. Alstom, natürlich hat es hier sehr viel Gespräch gegeben, sehr viel wurde darüber geschrieben, spekuliert. Wir wollen uns lieber an die Fakten halten und die Fakten sind so, dass es bis jetzt so aussieht, dass wir alles bekommen haben, was wir brauchen. Wir waren in der Lage, auch eine, ja, vielleicht einseitige Möglichkeit des Verkaufs ein bisschen in die Länge zu ziehen. Wir hatten die Möglichkeiten, uns die Vermögenswerte des Unternehmens 4 Wochen lang anzuschauen und nach diesen 4 Wochen werden wir uns entscheiden, ob wir ein Angebot auf den Tisch legen oder nicht. So ist die Sache. Und Sie können sich natürlich darauf verlassen, dass wir hier diesem Prozess sehr objektiv und sachlich gegenüberstehen und wir machen das nicht nach dem alten römischen Prinzip, das wollen wir also nicht gladiatorenmäßig nach Paris machen, nach dem Morituri-Prinzip. Also wir werden hier schon einiges machen, wir werden aber unsere Ziele sehr stark verfolgen, wir werden nur dann handeln, wenn wir auch das bekommen, was wir wollen.
James Dettler hat die nächste Frage. Ja, vielen Dank, guten Morgen. Projekte. Jedes Quartal scheint es immer wieder ein neues zu geben. Können Sie vielleicht etwas darauf eingehen, wie viel Sie dieses Geschäft reduzieren möchten? Wie viel muss es sein von dem Gesamtgeschäft? Warum müssen Sie im Projektgeschäft überhaupt vertreten sein? Vielleicht können Sie uns ein Ziel geben bei den wichtigsten Divisions. Und ich komme natürlich wieder auf Alstom zurück. Das würde dem natürlich noch mehr hinzufügen. Und ich glaube, das ist etwas, worüber sich einige Sorgen machen. Dann zweite Frage. Ja, es gibt zum Beispiel Lücken bei den Prozessen, Defizite. Können Sie genau sagen, was das eigentlich bedeutet? Und das Gleiche bei Software. Glauben Sie, dass Sie dann noch weitere Akquisitionen brauchen, um dieses Geschäft aufzubauen? Ja, okay. Vielleicht sollte ich Ihnen eine strategische Antwort geben darauf, ob wir in den Projekten vertreten sein sollten oder nicht oder als Synonym im Lösungsgeschäft vertreten sein sollten. Und dann übergebe ich das an Ralf. Er kann dann sagen, was genau wir machen, um hier eine Minimierung herbeizuführen in der Zukunft. Sehen Sie, das Projektgeschäft ist natürlich komplex. Man bekommt nicht immer, was man will, weil man von sehr vielen Unterlieferanten abhängig ist, aber es muss eine bestimmte Größe am Projektgeschäft geben, um die Kunden zu verstehen und System-Know-how aufzubauen. Wenn man nicht weiß, wie die Kunden agieren, wenn man nicht weiß, welches System-Know-how die Kunden haben, dann kann man nicht sinnvoll Produkte entwickeln, die mit den Lösungen verbunden sind. Und deswegen braucht man irgendeine Art von Lösungsgeschäft, Solutions Business. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir einfach nur die Risiken übernehmen und nicht gut umsetzen, was wir umsetzen sollen. Und ich denke, das ist der Unterschied. Und darum geht's hier. Alstom, da wurde schon genug dazu gesagt. Wir glauben, dass wir wissen, was wir tun. Und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der französischen Regierung. Sie waren hier sehr zuvorkommend, sehr langfristig orientiert. Und Werner von Siemens hat einmal gesagt, ich verkaufe meine Zukunft nicht für einen kurzfristigen Gewinn. Also vielleicht ist das einer der Aspekte, der auch hier zum Tragen kam bei diesem Prozess. Ich weiß jetzt nicht. Aber wenn Sie mehr wissen möchten, dann wissen in Frankreich die Leute dazu Bescheid. Da gibt es also nichts dazu zu sagen, wir möchten vorsichtig sein, wir schauen uns das an, wir kennen die Chancen und die Risiken und dann entscheiden wir, wie wir in Zukunft verfahren sollten. Ja, Gasgeschäft, das haben Sie vorhin erwähnt, da machen wir auch noch ein paar andere, also Gasturbinen zum Beispiel oder Power-to-Gas. Also da muss man in die USA gehen, wenn man dieses Geschäft möchte. Und alle Wege in den USA führen hin zum Gas. Und das gilt jetzt nicht nur für die Gasturbinen. Und das gilt für alles, was sich in der Prozesskette insgesamt befindet, beim Fracking. Und wenn ich jetzt vom Prozess des Fracking spreche, dann meine ich damit nicht nur dann meine ich eben auch, wie man dieses Gas verflüssigt, also von der Stelle, wo es abgebaut wird, wie man es zum Kunden hinbringt, wie es verbrannt wird, um Energie zu erzeugen. Und innerhalb dieser Wertkette ist es so, dass 75% des Marktes sich in den USA und Kanada befindet. Wenn man also den Gasmarkt ernst nehmen möchte, wenn man ernsthaft vertreten sein möchte, dann muss man sich darum kümmern, dass die Leute wissen, dass man es ernst meint. Und das ist der Aspekt, den wir uns überlegen müssen. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Vorstandsmandat dafür in die USA verlagert wurde. Wir werden unsere Optionen in Öl und Gas aufbauen. Wir haben viel anzubieten. Und das Ganze ist insgesamt über das Unternehmen verteilt. Und jetzt bündeln wir das Ganze in der Prozessindustrie, Öl und Gas, in der Herstellungsautomatisierung und Account Management. Das bleibt in Power, denn der Kompressor, und das ist normalerweise der Ausgangspunkt, da kommt man an den Kunden ran über den Kompressor, das ist für uns die Chance, um Wert zu schöpfen und auch Profitabilität in der installierten Basis zu erzeugen. Ralf möchte vielleicht noch spezifischer auf das Lösungsgeschäft eingehen und wie wir mit den Projekten in der Zukunft umgehen werden. Also James, Vorstand und Management sind natürlich absolut sich im Klaren darüber, dass es sich um eine Schlüsselfrage handelt. Was ist die richtige Dosis? Wie weit sollten wir da reingehen in das Projektgeschäft? Das wissen wir. Aber was wir wirklich glauben ist, dass es ja nicht so darum geht, welches Niveau oder welches Ausmaß wir hier haben, sondern die Schlüsselfrage ist, wie konsequent wir die Risikostruktur der Projekte bewerten, bevor wir die Verträge unterzeichnen. Und in dieser Richtung haben Sie absolut recht. Diese beiden kanadischen Projekte sind ein weiterer Punkt, wo wir beweisen können, dass wir Wachstumspotenzial haben, dass wir in bessere Prozesse hineinwachsen können in dieser Beziehung. Und wir sind äußerst entschlossen. Das nehmen wir wirklich persönlich. Wir sind wirklich entschlossen. Wir möchten sicherstellen, dass wir das gesamte Bild sehen und dass also die Risiken vollständig bewertet werden, bevor wir mit den letztendlichen Vertragsverhandlungen anfangen. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, dass jede Art von Projektmanagement, wenn es um die Akquisition eines neuen Projekts geht, die darauf hinweist, dass es wesentliche Risiken gibt, sei es nun beim Eintritt in neue Märkte, sei es nun, wenn es um den Eintritt in neue Technologien reingeht, dass man dann nicht mehr frei die Entscheidung treffen kann, ob man nun also vielleicht mit unserer Erfahrung, mit unserem Corporate Memory und so weiter mit einbeziehen möchte, sondern das wird verpflichtend sein. Man muss die alle befragen und konsultieren. Und das heißt also, man darf nicht Ressourcen rein pullen mit dem Pull-Prinzip in diese Auswertung, sondern es ist ein Push-Prinzip, auch mit Senior Management und Board. Aber das ist nicht gut genug. Wir möchten auch ein Minimum, einen minimalen Wertbeitrag von Siemens bewerten können, um sicherzustellen, dass wir keine überproportionalen Risiken annehmen. Dadurch, dass wir Verträge hereinnehmen, in denen wir nur kleinere Partner sind, was die Wertschöpfung anbelangt, wo wir aber wichtige Partner sind, wenn es um die Risikoübernahme geht und dass die dann letztendlich sich auch bei uns in der Bilanz niederschlagen würde. Wir machen weiter. Auf der linken Seite ist Andreas Willi in der ersten Reihe. Guten Morgen und vielen Dank, Andreas Wille von JP Morgan. Meine erste Frage bezieht sich auf die Projektbelastungen, die Sie im Quartal verzeichnet haben. Ja, war das etwas, was vor einer tieferen Untersuchung des Auftragsbestands stattfand oder war das nur ein normales Quartal? Ein paar Sachen sind schiefgelaufen. Wenn Sie sich das ganze Jahr anschauen, da haben Sie in Ihrer Guidance noch ein bisschen Raum, aber nicht zu viel Raum für zusätzliche Projektbelastungen. Wo liegen also Ihrer Meinung nach die Risiken in der Guidance für das Gesamtjahr? Und wo sehen Sie vielleicht noch potenzielle Zugewinne oder auch Belastungen, die sich aus einigen Maßnahmen ergeben könnten, die wir heute besprochen haben? Und die zweite Frage, ein Geschäft, das nicht viel erwähnt wurde in den Präsentationen oder in den Presseveröffentlichungen, ist das Niederspannungsgeschäft. Wie sieht's aus? Wo sind da Ihre Stärken in dem gesamten Energiemanagement? Geht das wirklich bis zur Steckdose in der Wand oder hört das für Sie auf, was die Integration und die Vorteile hier anbelangt? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage, Andreas. Vielleicht kann ich den ersten Teil davon übernehmen, was die beiden Projekte in Kanada anbelangt. Ich möchte zunächst mal ganz schnell beschreiben, was da passiert ist, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen. Also diese beiden Projekte befinden sich in Alberta. Diese HVDC-Projekte, die haben wir im Jahr 2010 und 2011 übernommen, diese Projekte. Und es sieht so sah so aus, als ob das für uns kein Neuland sein würde. Also kein Neuland in Bezug auf die Technologie, also ob wir das kennen würden. Das Projektteam hat also ganz offensichtlich die Herausforderungen unterschätzt. Die lokaler Natur waren bis zu einem gewissen Grad. Also letztendlich war es so, dass die Änderungsanforderungen von Seiten des Kunden äußerst häufig hereinkamen und sie wurden nicht entsprechend reflektiert in der Preisanpassung. Und gleichzeitig war es so, dass die Lieferanten, die verbindliche Angebote ursprünglich unterbreitet hatten, dass diese Angebote verstrichen waren, die galten nicht mehr und das Projektmanagement hat den Preisdruck unterschätzt, der dann auf Lieferantenseite sich erhöht, aufgrund von mangelnder Verfügbarkeit begrenzter Ressourcen im Markt. Jetzt können Sie sagen, das war naiv und da kann ich nichts dagegen sagen, aber bis jetzt haben wir wieder an Boden gewonnen hier und wir haben es bis zum gewissen Grad auch wieder ausgerichtet. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich heute komplett ausschließen kann, dass es weitere Belastungen geben wird aus diesen Projekten, da muss ich ganz klar sagen, und wir möchten auch transparent sein in dieser Richtung, nein, das können wir nicht ausschließen, denn es gibt immer noch ein Restrisiko in der letztendlichen Bestimmung der Auslegung eines dieser beiden Projekte. Aber ganz kurz gesagt, wir haben Schlussfolgerungen daraus gezogen und wir haben also wirklich unsere Lehre daraus gezogen, dass Alberta, Kanada ganz offensichtlich nicht vergleichbar ist mit der Erfahrung, die wir schon hatten. Und das ist genau der Punkt, um den es uns hier geht. Wir werden das Ganze nicht mehr Einzelpersonen überlassen, wenn es darum geht, dass größere Risiken hereingenommen werden. Sei es nun aus den niedrigwertigen Projekten oder sei es, was jetzt unbekannte Marktbedingungen oder außergewöhnliche Bedingungen anbelangt, wo also zum Beispiel die Lieferantenbasis aufgrund der Knappheit von Ressourcen eine sehr starke Basis hat und wo auch die zugrunde liegenden Produktivitätsannahmen für die Umsetzung der Projekte nicht wirklich aus lokalen Bedingungen berechnet wurden, sondern anderweitig. Was bedeutet das jetzt für unsere Guidance? Natürlich sehen wir, dass ein inkrementales Risiko aus diesen Projekten besteht, aber wir sind auch entschlossen, schnell darauf zu reagieren, etwas dagegen zu tun, mit all der Erfahrung des Unternehmens. Das heißt also, wir glauben, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, dass es uns gelingen wird, die bestehenden Restrisiken in den Projekten zu beseitigen. Vielen Dank, Ralf. Bevor ich jetzt etwas zum Thema Niederspannung sage, James, ich habe Ihre Frage noch nicht beantwortet zum Thema Software. Nicht, dass ich die Antwort nicht gewusst hätte. Ich habe einfach die Frage vergessen. Tut mir leid. Also Software. Bedeutet das, dass noch weitere größere Akquisitionen ins Haus stehen? Nein, das bedeutet es nicht. Natürlich müssen wir uns überlegen, was genau die Cloud Strategy eigentlich ist, was das bedeutet und wie genau wir umgehen sollten mit dieser Tatsache der Massendatenanalytik, ob wir unsere eigenen Daten, also wir werden nicht unsere eigene Datenbank aufbauen, aber es gibt genügend Partner da draußen, die wirklich unheimlich gern mit uns zusammenarbeiten wollen. Also wir möchten eine partnerorientierte Strategie, was die Datenanalytik anbelangt und was Cloud anbelangt. Da glauben wir, dass wir eigentlich jetzt schon eine einzigartige Technologie haben, mit der wir eine Cloud schützen können in den industriellen Unternehmensanwendungen. Denn Cloud im Space, im Orbit, das ist das eine für Konsumentendaten, für Fotografien zum Beispiel, das ist das eine für den Otto-Normalverbraucher, aber Cloud für sensible Daten eines Unternehmens ist was anderes. Und das werden wir weiter ausbauen und da geht es um organisches Wachstum und das ist ein ziemlich einzigartiger Ansatz, denn nochmal, wenn Sie wissen, wie der Kunde tickt und wenn Sie wissen, welche Daten die Maschinen produzieren und wenn man die Daten kennt, die der Prozess tatsächlich liefert, dann ist das ein guter Ausgangspunkt, um das Ganze hinzukriegen. Das ist auf jeden Fall ein besserer Ausgangspunkt, als wenn man sich überlegt, wie man irgendwie in der Industrie ansonsten etwas Bedeutsames erzeugt. Was Niederspannung anbelangt, da sind wir eigentlich ziemlich durch jetzt mit dem Abbau der sogenannten Wired Devices. Und ich denke, eins gibt's noch in ein paar Ländern, gibt's noch welche. Also das ist ein lokales Geschäft. Das gibt schon noch, aber was Industriespannung anbelangt, wie MCP, CCP, das ist eines von den Beispielen, wo wir noch nicht so gut waren. Und jetzt haben wir die Profitabilität auf fast 10% erhöht. Und das ist gar nicht so schlecht für dieses Geschäft. Das heißt, wir haben nicht die Absicht, das Ganze aus dem Weg zu schaffen. Also die Industrieniederspannung, sei es jetzt für die Industrie als auch für die Bauanwendungen, das erzeugt sehr viel Synergien, ganz besonders mit den neuen MCCBs, die in der Industrie wirklich Vorreiter sind, nicht nur nach Funktion, sondern auch nach Kosten. Und das wird uns wirklich helfen, profitables Wachstum bei industriebezogener Low Voltage oder Niederspannung zu erreichen. Die nächste Frage in der ersten Reihe an Martin. Danke, Martin Micke von der Deutschen Bank. Zunächst mal die Ziele. Da haben Sie Margenziele für die Divisions uns gegeben. Aber wie sieht es für Siemens insgesamt aus, für den gesamten Konzern? Was war da der Grund, warum Sie das Ganze nicht auf Gruppen, auf Siemens-Ebene uns gegeben haben? Und zweitens, ich komme zurück auf einige dieser Divisionen. Da haben wir spekuliert, ob die vielleicht im Laufe der Zeit schlanker werden könnten. Und wir haben auch über das Konzept einer guten Unternehmenskultur, also als ob einem das Unternehmen selber gehört, gesprochen und auch Audiologie. Dieses Best Ownership Konzept, ist das ein Konzept, was ständig überarbeitet wird oder ist das schon fertig? Sehen Sie ein Unternehmen entwickeln und das immer weiter zu verbessern, das ist ein ständiger Kampf. Man muss immer wieder verbessern, verändern. Und das läuft manchmal nicht so, wie man sich das vorstellt. Wenn man also ein strategisches Review macht, dann sieht man sich an, was sind die Wachstumsbereiche und wie sieht der Profit Pool aus? Warum Siemens? Was ist es, was uns als das führende oder gewinnende Unternehmen auszeichnet? Es geht um Kompetenz, es geht um Markt, um Technologie. Und ein wichtiger Punkt ist auch der synergetische Wert für das Unternehmen. Und fünfter Punkt. Gibt es auch Paradigmenwechsel im Laufe der Zeit, sodass wir uns proaktiv vorbereiten müssen und sodass uns das uns nicht so trifft, sodass es andere trifft. Also das sind Dinge, die wir uns überlegen. Das ist das Thema oder das Motiv. Und das ist natürlich etwas, was nicht nur einmal passiert oder nicht nur, wenn man sich eine neue Strategie ausdenkt. Diese Art von Thema, die schaut man sich Quartal für Quartal jedes Jahr an. Und immer, wenn wir uns überlegen, wie wir unser Angebot erweitern, dann muss man sich das Ganze überlegen. Dann muss es überarbeitet werden, denn die Zeit ändert sich. Und auch das Wettbewerbsumfeld und die Märkte verändern sich. Keine Ziele auf Gruppenebene. Ja, wenn Sie sich den Finanzrahmen anschauen, dann sehen Sie einige Ziele auch auf Gruppen, auf Konzernebene, ob es jetzt ROCE ist oder Wachstum, Kapitalstruktur. Aber ich möchte, dass meine Divisionen Verantwortung übernehmen. Die sind rechenschaftspflichtig. Sie brauchen wirklich einen soliden Zähler bei dem ROCE und nicht nur einen kleinen Nenner, weil Anzahlungen und so weiter im Laufe der Zeit eingehen, um Working Capital zu finanzieren. Und genau das ist der Grund, warum wir es so gemacht haben, was jetzt neu ist, und das ist wichtig. Wir müssen wissen, wie wir da hinkommen. Und ich möchte, dass meine Divisions mir erklären, was genau es ist, das wir erreicht haben, um das auch hinzubekommen. Also die Zielmargen, das ist das, wo wir hinwollen. Dann die operativen Systeme, Innovation, Konkurrenzfähigkeit, unsere Mitarbeiter, das ist der Weg dorthin. So kommen wir dahin. Und das ist jetzt die neue Logik. Was sind die Ziele und wie kommen wir dahin? Und deswegen haben wir dieses operative System umgesetzt. Das ist die Grundlage, das ist das Managementwerkzeug, dass wir eben Ressourcen neu zuweisen, sodass die Geschäfte dahin kommen, wo sie hin sollen. Zweite Reihe, Michael Heckmann. Michael Hartmann, HSBC. Zwei Fragen. Zunächst einmal geht es um die allgemeine Richtung. Sie sagen sehr viel von Kosteneinsparungen. Da reden Sie viel drüber. 1 Milliarde Kosteneinsparungen dadurch, dass die Sektorstruktur abgeschafft wird. 3-5% Produktivitätszuwachs für die Zukunft. Aber was mir jetzt fehlt, das ist die Preisrealisierung. Wenn Sie sich das historisch anschauen, hat Siemens sehr viel von diesen Kostenvorteilen, die Sie aus der Restrukturierung, aus dem Programm bekommen haben, haben Sie das weitergereicht an die Kunden. Zum Beispiel die Gewinnüberleitung, das sind immer 2 oder 3% Preisreduzierung. Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn man sich ganz stark auf die Preisumsetzung oder Realisierung in Anbetracht der Qualität der Produkte ansieht, die Sie sicherlich haben als Wertetreiber bei sich? Und zweite Frage, Öl und Gas und Nordamerika. Ja, Sie haben das schon teilweise beantwortet, aber womit ich nun Schwierigkeiten habe, ist Folgendes. Wo sehen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil? Wenn Sie sich Siemens anschauen, wo sind Sie erfolgreich und wo haben Sie zum Beispiel, Sie haben einen anspruchsvollen Heimatmarkt, aber den haben Sie offensichtlich nicht für Öl und Gas. Also was sind die 1 oder 2 Schlüsselkompetenzen, die Siemens hier hat, um hier sich erfolgreich zu behaupten gegenüber Unternehmen, die in dem Markt schon seit 100 Jahren sind? Vielen Dank. Danke, Michael. Ja, die Kostenreduzierung, die 1 Milliarde, die Sie erwähnt haben, 3%, 3 bis 5% Produktivität. Ja, das ist kein Hexenwerk, aber wir wollten halt einfach eine Zahl sagen, damit die Leute wissen, wie die Ziele aussehen. Also, natürlich schauen wir uns die Preisrealisierung an, aber da geht es im Wesentlichen um Innovation. Es geht darum, dass man die Technologie und die Produkte rechtzeitig fertig bekommt. Time to market ist der Begriff dafür. Da geht es darum, dass man Design to cost macht, Design to market. Der Grund, warum wir nicht explizit die Preismacht gemanagt haben, ist, weil sich das ergibt, das ist das Ergebnis. Also das ist nicht Ursache, das ist das Ergebnis, die Preismacht. Und die Rede wurde ja jetzt bereits schon verteilt. Wenn Sie da mal reinschauen, da geben wir ganz klare Weisungen. Wir zeigen ganz genau, wo das Geld reingeht, wo die Ressourcen reinkommen und wo wir als Priorität die Ressourcen hin verteilen. Also es geht um Ressourcen, es geht um auch die Preismacht. Und das ist etwas, was wir dann nicht dadurch bekommen, dass die Vertriebsleute einfach überzeugender werden, sondern es kommt von der Qualität und dem Angebot dessen, was wir zu bieten haben. Öl und Gas, wo haben wir da einen Wettbewerbsvorteil? Ja, ist ganz klar. Als ich gesagt habe, was ich unter Öl und Gas verstehe, da geht es nicht um die Ölplattform, also da, wo das Öl gefördert wird, sondern es geht wirklich darum, dass die Pumpen zum Beispiel angetrieben werden, dass also Wasser und Chemikalien reingepumpt werden, die Instrumentierung, die Leittechnik für Messung von Gas und der Chemikalien. Und es geht um den Transport von Energie, also sozusagen Midstream vom Kompressor, wo wir jetzt die Antriebe haben, wo wir die Aeroderivative und die Turbinen haben, also zum Antrieb der Kompressoren, bis hin zur Automatisierung im Feld von Öl und Gas, auch in den Prozessindustrien hin, bis zur dezentralen Energieverteilung, zur Unterstützung von den Leuten oder den Terminals, wo der Strom ankommt. Da kommen wir wieder mit Automation und Elektrizitätsversorgung und auch die Stellen, wo dann das Gas wirklich zur Verbrennung kommt mit unseren tollen Gasturbinen. Das ist die Wertkette, die Wertschöpfungskette für Öl und Gas. Da geht es nicht darum, dass wir Löcher bohren oder nur Leittechnik zur Verfügung stellen oder Instrumente, sondern der gesamte Prozess. Öl und Gas, da geht es auch nicht nur um die Prozessindustrie, also Mid- und Downstream, sondern Gas ist auch etwas, was die Turbinen antreibt, als Brennstoff verwendet wird. Schauen Sie mal in die USA, wenn Sie sich da den Turbinenmarkt anschauen, da geht es nicht so sehr um Kohle. Es geht um Gasturbinen mittel- und langfristig. Und das ist der Grund, warum wir sicherstellen möchten, dass unsere Leute wirklich für unsere Kunden auf jeder Ebene zur Verfügung stehen, sodass sie, überzeugen können, dass wir der richtige Partner für sie sind. Dann machen wir weiter mit den Fragen und Antworten mit Livier Snu, der sitzt direkt hier vorne. Ja, vielen Dank. Ich möchte zurückkommen auf M&A. Was möchten Sie da schreiben zu M&A? Auf der anderen Seite gibt es die Hurdle Rates nicht mehr. Es gab früher diese Hurdle Rates, also darum geht es nicht, aber ich hätte das gern gesehen, Sie haben es rausgenommen. Und dann einmal, da haben Sie auch eine Aktivität bei der Gepäckabfertigung und Sie haben BSH, da möchte ich wissen, was Sie hier erreicht haben. Und dann die Ziele für die Divisions. Zwei sehen ziemlich ehrgeizig aus im Vergleich zu dem, wo wir heute stehen. Das ist einmal insgesamt Transmission und Distribution und Mobility. Können Sie dazu was sagen? Glauben Sie im Allgemeinen, langfristig gesehen, mit dem langfristigen Trend bis zum Jahr 2020, gehen Sie davon aus, dass es mehr Wettbewerb in den Schwellenländern gibt? Das sind die Divisions, die oder können die Divisionen das organisch schaffen? Oder denken Sie an Partnerschaften, sodass das Ganze wieder hier in den Konzernkreis mit reingebracht wird? Sie haben ja vorher schon gesagt, dass es eine Smart-Produkt-Strategie gibt. Also wie sieht es da in den Schwellenländern aus?
Thank you. It's a whole bunch of questions.
Danke, das waren jede Menge Fragen. Das lässt gar keinen Platz mehr für Alstom. Ja, also Hurdle Rates, das gebe ich an Ralf weiter. Ja, da haben wir auch Fortschritte erzeigt. Und wir sind ja auch nicht in Eile, denn der 7. Mai ist der 7. Mai. Aber wir möchte natürlich das Ganze sinnvoll umsetzen, die Transaktionen, das Ganze ist etwas, was eben, wo man abwarten muss, das wird sich im Laufe der Zeit entwickeln. Bosch Siemens Hausgeräte haben Sie angesprochen. Das ist ein tolles Geschäft. Also diese Geschäftseinheit ist sehr erfolgreich. Sie haben gerade erst ein 20 Milliarden Vertriebs-Push-Programm, auch für das Jahr 2020, glaube ich, angekündigt. Sie wollen also hier mehr verkaufen und das ist toll. Und Sie brauchen jetzt nicht viel Geld oder Ressourcen für irgendeine Art von M&A, also Mergers and Acquisitions, sondern es ist einfach ein tolles Geschäft, dass wir das haben. Ja, ist es ein strategisches Geschäft? Natürlich nicht. Also wenn Sie das Ganze progressiv betrachten, dann könnte man natürlich sagen, es ist eine Art von Cash-Äquivalent. Also wir sind äußerst zufrieden mit dem, was wir haben. Und ich denke, das ist alles, was man zum Thema momentan sagen kann. Was wichtiger ist, T&D, ja, da gibt es sehr viel bei den Rohstoffen, ganz besonders bei Distribution, bei T&D, also Transmission and Distribution. Da gibt es wirklich sehr viel, was auf dem Markt vorgeht. Und dann Automation, Integration, Energiemanagement, dass man das Ganze wirklich in ein System zusammenbringt, zum Beispiel städtische Systeme. Da gibt es wirklich sehr wenige, die tatsächlich das voll abbilden können, die das Ganze wirklich ganzheitlich abbilden können in diesem Bereich. Und hier geht es auch um Mobilität. Und das habe ich in der Rede auch ganz kurz erwähnt, dass Mobilität sehr viel mehr ist als Züge. Hier geht es wirklich um städtische Verwaltung, Management einer ganzen Stadt, dass die Züge eben nicht nur rechtzeitig gebaut werden, sondern auch rechtzeitig ankommen. Die Züge müssen optimiert werden. Darum geht es hier. Und es geht auch um Verkehrsmanagement, Verkehrstechnik, auch in der Vernetzung von Automobilen, darum geht es hier bei Mobilität. Also da geht es auch um Signaltechnik. Also da geht es um Mobilitätsmanagement. Und auch wenn das Ganze nicht perfekt umgesetzt wird, aber wir haben, ja, als wir den Auftrag übernommen haben, das haben wir versprochen, dass dieses Geschäft gute Margen erzielen würde. Und auch die Kapitaleffizienz ist sehr wichtig. Hier zu den Hurdle Rates sagen Sie vielleicht noch etwas.
Man sollte nicht die Tatsache, dass wir eine Zahl hier nicht genau im Finanzrahmen genannt haben, dass wir da unsere Hürden für die Investitionszwecke um eine bestimmte Zahl senken, falsch auslegen. Also im Grunde genommen ist es einfach so, dass es offensichtlich ist, dass es sinnlos wäre, jedes potenzielle Ziel gegen die gleiche Art von Hürde zu messen. Es gibt sehr unterschiedliche Marktwerte, ROE, ROI-Erwartungen, ganz egal, was für ein Ziel man hat. Zum Beispiel in der Softwareindustrie, da sieht das ganz anders aus als eine Zielsetzung, die vielleicht mit einer der Industrien zu tun hat, wo wir anders unterwegs sind, eben industrielle Fertigung teilen. Das heißt, wir haben hier strategische Anforderungen. Und diese strategische Ziele, die sind immer noch die gleichen. Nämlich, sie haben alle das Potenzial, in unseren Händen Wachstum zu generieren. Das heißt, es ist sinnvoll, auch von dem Standpunkt des besseren Ownership-Denkens, dieses verantwortliche Eigentümerverhalten, von dem Joe sprach. Das hat alles etwas zu tun, dass wir unser Profit verbessern, dass wir unsere Kapitaleffizienzziele verbessern. Die sind immer noch so ambitiös wie immer und werden in der Zukunft, wie Sie sicherlich festgestellt haben, auch noch wichtiger werden. Wir müssen auch dafür sorgen, dass diese synergetischen Werte einfach greifbar genug sind, dass wir darauf aufbauen können. Was wir Ihnen hier statt einer Zahl im Finanzrahmen gegeben haben, ist das Angebot, dass wir transparenter in der Zukunft vorgehen werden und Ihnen einfach genauer sagen, nach einer Übernahme, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Das heißt, wir werden sie aktualisieren, immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Ja, ich möchte dem noch kurz etwas hinzufügen. Die Märkte kennen ja auch unsere Spezifika. Das kann man auch als Analyst ein bisschen versuchen herauszudenken. Wir haben auch hier und da etwas Neues lernen müssen, teilweise schwere Lektionen lernen müssen. Es geht immer darum, wie man Integration wirklich gut handhabt, gut durchführt. Wir haben auf unterschiedlichste Art und Weise teilweise auch sehr teuer unsere Übernahmen geleistet. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich auf die Integrationssynergien jetzt. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch eine Frage, wie hoch ist die Hürde dort am Anfang oder nicht? Und genau darauf werden wir uns sehr stark konzentrieren. Wir wollen einfach sagen, was versprechen wir? Welche Synergie versprechen wir? Wie können wir das erreichen? Darum geht es viel mehr als um eine bloße Zahl. Und das werden wir auch dem Markt berichten bei unseren wichtigen großen Übernahmen und Akquisitionen. Wir haben jetzt noch zwei weitere Fragen auf der rechten Seite. Simon, zweite Reihe bitte. Und dann kommt Alfred Glaser. Und dann haben wir noch auf der linken, ja. Simon Tennyson, Credit Suisse. Meine erste Frage bezieht sich auf die Vision Siemens, auf das Finanzjahr Siemens 2014. Können Sie uns ein bisschen, was ist mit diesem 6 Milliarden Einsparungsziel? Ich glaube, nach dem letzten Update war das mehr bei 4,7. Diese 1 Milliarde Einsparungen, die kommen wahrscheinlich noch dazu. Ich möchte einfach, was die Kosteneinsparungen betrifft, in diesem Zeitrahmen eine genauere Vorstellung haben, was erwartet ist. Dann auch natürlich, wir haben hier eine Businessmarge, die bei 2-3% ist. Sie sprachen von den 15 Millionen Pfund Sterling. Was glauben Sie, ist da eigentlich möglich zu erreichen, wenn man das kombiniert mit Siemens selbst? Und dann noch kurz zur sogenannten Digital Factory. Sie haben in Ihrer Pressemitteilung gesagt, dass es da um etwa 9 Milliarden als Umsatz geht. Wie viel davon ist von der Software beigesteuert? Ich beginne mit der Siemens 2014 Zielsetzung. Es ist klar, dass in Anbetracht der entsprechenden Projekte, die uns deutlich Schaden auch verursacht haben, dass wir natürlich auf dieser Basis nicht in der Lage sind, diese Marge zu erzielen, die wir eigentlich erzielen wollten. Wir können Ihnen aber versichern, dass jede und einzelne Kosten, jeder einzelne Kostenpunkt, den wir gemessen haben, immer sehr genau verfolgt wird. Wir haben das alles ganz klar im Kopf. Wir wollen mehr als 600 Millionen GUV effektiv am Ende erreichen. Der inkrementelle Beitrag auf die 600 Millionen plus im gegenwärtigen Finanzjahr, zweites Quartal, die sind bei etwa 150 anzusiedeln. Das heißt, wir halten hier unser Versprechen ein, was die Produktivitätsmessung betrifft, dass wir also sehen, wie die Gesamtproduktivität sich aufgrund dieser Projekte auswirkt. Noch eine Frage zu Rolls-Royce. Sie sprachen davon 3%. Ich weiß nicht ganz, wie das zu werten ist. Hat das mit der Gesamtenergie zu tun da? Aber das hat sicherlich eine ganz große Rolle gespielt. Die zweite Frage ist, warum ist das diese Partnerschaft so attraktiv, auch noch über das Alstom-Prinzip hinaus? Nun, im Bereich Service, da sehen wir einfach, das ist ein wichtiges Geschäft, da muss man dabei sein. Der neue Unternehmenszweig hier war tatsächlich in den roten Zahlen. Wenn wir uns das anschauen, ist das so. Wir glauben allerdings, dass wir davon ausgehen, dass wenn man hier Engineering und Manufacturing, also die Herstellung für diese neuen Industriezweige mit unseren Industrieturbinen kombiniert, dass uns das wirklich weit nach vorne bringen wird und sehr viel besser als in der Vergangenheit die Resultate sein werden. Das heißt, wir sprechen hier auch von dem Zugang zu Synergien, dass wir diese Synergien auch in relativ kurzem Zeitrahmen erreichen können. Wir haben im Übrigen, wenn ich jetzt davon spreche, dass die Dinge doch ganz positiv aussehen, wir haben auch ein sehr positives Gefühl, was das Mitsubishi Joint Venture betrifft, das ich ja heute angekündigt habe. Das ist wirklich eine ganz große Sache, denn wir haben damit auch sozusagen Asien und die westliche Welt zusammengeführt. Siemens gibt die Automatisierung für unseren wirklich bevorzugten Lieferanten hier. Das ist die Art von Zusammenarbeit, die eigentlich wirklich für alle sich positiv auswirken wird. Das ist nicht immer der Fall, aber in diesem Fall ist es wirklich sowohl für Mitsubishi wie auch für Siemens, wie auch für die Anteilseigner sehr, sehr gut. In diesem Quartal gab es nicht so viel, das uns so positiv stimmt, aber das tut es. Ja, ich sehe noch drei weitere Fragen. Oh nein, es tut mir leid, ich hatte ja Alfred Glaser zunächst genannt. Sie haben das Wort, bitte. Vielen Dank, Alfred Glaser, Other Securities. Ich möchte zunächst einmal zurückkommen auf das, was Herr Thomas gerade gesagt hat, bezüglich dieser einmaligen Kosten, die in diesem Jahr noch entstehen. Sie haben das Ziel 1,9 bis 10,5% gesamter Marge für den Sektor. Das möchte ich noch einmal nachfragen. Zweite Frage, mittelfristige Aussichten in Bezug auf Produktivität. Sie haben uns hier das pro Division gegeben, die Zahlen und auch die Einsparungen. Was die Ziele Siemens 2014 betrifft, da haben Sie uns eine Art EBIT oder Rendite, ja, Brücke gegeben, auf entsprechenden Kosteninflation, Preisdruck, der zu erwarten ist. Können Sie hier auch vergleichende Zahlen geben oder zumindest eine Vorstellung geben, was wir hier in den nächsten Jahren zu erwarten haben? Und dann noch kurz die Frage Fusion und Übernahmen. Sie haben gesagt, in dem Bereich wollen Sie weitermachen. Was spezifische Bereiche sind das denn? Was für Unternehmen sind das, die Sie gerne in den nächsten Jahren zusätzlich erwerben würden? Vielleicht kann ich Ihnen da ganz schnell helfen, was den Preisdruck betrifft. Es hat keine Veränderung gegeben, was unsere Einschätzung dieser Sachlage betrifft. Das, was Sie in der Vergangenheit gesagt haben, das trifft bei Energy, bei Healthcare zu, wie auch vorher. Wir sehen die Preislage immer noch sehr, sehr schwierig im Markt. Preiserosion liegt etwa zwischen 3% und 4% in diesem Marktbereich. Was Industrie, Infrastruktur und Cities betrifft, da gehen wir von unter 4% aus. Ja, was die Frage Mergers and Acquisitions, Fusion und Übernahmen betrifft, das ist schon eine schwierige Sache. Die lange und kurze Version, also die lange dauert wahrscheinlich eine Woche, und die kurze Version ist, ja, wir haben durchaus einige Bereiche, an denen wir interessiert sind. Natürlich kann ich das im Moment nicht ansprechen. Das wäre vielleicht nicht ratsam. Aber ich kann Ihnen eine Antwort durchaus geben, weil Sie ja diese Frage gestellt haben. Wir sind ein aktiver Einkäufer im Bereich Medizinchirurgie. Also wenn Ihnen da irgendein Unternehmen einfällt, das ein guter Kandidat wäre, sagen Sie uns Bescheid. Marc, Sie hatten hier noch eine Frage auf der rechten Seite. Vielen Dank. Joe, eine Frage zum Thema Wachstum an Sie. Wir haben heute als Teil der Vision 2020 gesehen, dass der Schwerpunkt auf diesen Wachstumsfeldern, wie Sie es, glaube ich, genannt haben, legen soll. Und mehr als Ihre 5 großen Wettbewerber hier zu zitieren. Was ist es, was Ihnen die Überzeugung gibt, dass Ihnen das gelingt, wenn Sie mehr in Forschung und Entwicklung investieren, CapEx, wenn Sie mehr Kapital einsetzen müssen, um das zu erreichen? Und die letzte Sache, berichtigen Sie mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, die meisten Anreize, die es im Moment gibt für Vorstand und höhere Management-Ebene, scheinen ziemlich gut zu sein, ohnehin schon. Da frage ich mich Ihnen natürlich, wie glauben Sie, wird es Ihnen gelingen, schneller hier zu wachsen als die Wettbewerber? Die haben ja auch ähnliche Wachstumsfelder, wie Sie sie sehen und werden das auch ähnlich einschätzen. Zweite Frage betrifft natürlich die Dividende für die Anteilseigner. Sie haben bereits angesprochen, was das in dem One-Siemens-Rahmen bedeuten wird. Wenn es Ihnen tatsächlich gelingt, schneller zu wachsen als Ihre Konkurrenten, wenn Sie hier 15-20% Wachstum hinlegen, und ich glaube, das ist wahrscheinlich am oberen Ende dieses Spektrums, sollten wir dann erwarten, dass auch die Eigentümer mehr bekommen? Also sollte das schneller wachsen noch, was organisches Wachstum jetzt betrifft? Denn organisch wird eindeutig mehr Wert produziert. Ja, das sind natürlich Schlüsselfragen, die wir uns auch selbst gestellt haben, als wir uns gefragt haben, warum Siemens? Warum ist Siemens das Unternehmen, das wächst? Warum ist es Siemens gelungen, in diese attraktiven Felder einzuziehen? Der Grund liegt darin, dass wir einfach ein paar wunderbare, funkelnde Sterne in unserem Portfolio haben. Schauen Sie sich Prozessinnovationen an, Automatisierung, Prozessindustrie, wenn Sie sich zum Beispiel überlegen, wie es aussieht im Bereich Turbinengeschäft. Oder denken Sie an Energiewirtschaft. Da haben wir einfach mehr Elemente, die es uns ermöglichen, erfolgreich zu sein, als das jeder einzelne unserer Wettbewerber hat. Es liegt einfach daran, dass wir sowohl Kapazitäten als auch Fähigkeiten in den Markt bringen können. Dieses Unternehmen, Siemens, hat einen inkrementellen Wert für die einzelnen Bereiche, die Spezialisten. Dann kommt das von dem tatsächlichen Wert im Markt der einzelnen Bereiche, und das nehmen wir dann sozusagen nach innen und verteilen die Ressourcen auch entsprechend, dass diese Bereiche Ressourcen bekommen. Auf der Basis, glauben wir, haben wir auch sehr große Chancen, wirklich in den Markt integrativ hineinzuwachsen als Unternehmen, statt dass das jeder Bereich alleine für sich macht. Das ist schon mal ein Punkt. Und die zweite Frage ist natürlich, wir haben größere Effizienz in unseren Verkäufen, und auch das Thema Preise spielt hier eine Rolle. Da können wir die Kosten mit geringer halten. Das ist ganz wichtig. Wir müssen natürlich auch begreifen, dass wir hier nah am Kunden operieren müssen. Das ist noch der leichte Teil. Der innovative Bereich ist sehr viel schwieriger. Das braucht Zeit, das braucht Ressourcen. Aber wie Sie gesagt haben, es muss einfach organisches Wachstum hier sein. Der Bereich M&A, Mergers and Acquisitions, ist nicht unbedingt hier als Wachstumswerkzeug im Scheinwerferlicht bei uns. wir wollen das vielleicht eher organisch schaffen zu wachsen, als sehr viel Geld aufzuwenden, um dann wieder Synergieeffekte zu erzielen. Das wollte ich als Antwort auf diese Frage sagen. Und ja, natürlich, wir haben den Fokus sehr stark auf die Effizienz des Kapitaleinsatzes gelenkt. Wir haben auch, was Margen betrifft, größere Anreize gesetzt. Und das werden wir auch weiterhin tun. Denn es ist ziemlich sinnlos, wenn man wächst, ohne dass es auch entsprechende Niederschläge in der Marge gibt. Wir haben natürlich, es ist nicht sinnvoll, einfach ein Ziel als eine Zahl festzusetzen und zu sagen, das ist es dann und daher müssen wir wachsen. Aber wir wollen einfach auch sehen, wie man dort hinkommt. Also einfach nach einem Meilenstein, nach dem anderen Meilenstein abarbeiten. Das ist der Weg zu Wachstum. Ja, für die Eigentümer, wir haben ja gesagt, wir wollen das Wachstum auf organische Art und Weise erreichen. Wenn das so ist, dann kann man natürlich auch aufgrund der Zahlen eine bessere Rendite erwarten. Wir haben noch Zeit für zwei weitere Fragen. Wir haben noch drei Fragen, hier auch in der dritten Reihe. Frederik Stamm, bitte, Sie sind der Erste. Guten Morgen, Frederik, UBS. Ich habe eine Frage. Die neuen Ziele, die gesetzt sind, beziehungsweise die Ziele, die für die Division gesetzt sind, da ist mir aufgefallen, dass Power and Gas einen Zielsetzungsrahmen haben von 10-15%. Das ist vielleicht etwas niedrig, wenn man sich anschaut, wie die Rentabilitätsvorhersagen in jüngster Zeit waren. Können Sie mir sagen, warum Sie das so gemacht haben? Warum jetzt und warum überhaupt? Ja, das mache ich doch gerne. Sie wissen, in der Vergangenheit haben wir immer 16% angenommen. Dann haben wir natürlich die Industrieturbinen hier dazu genommen. Das hat es ein bisschen runtergenommen auf 15. Wir glauben, dass kurzfristig gesehen in den nächsten 1-2 Jahren es auch einige Herausforderungen geben wird, wenn es zu diesen durchschnittlich 15% kommt. Das heißt nicht, dass wir dieses Ziel völlig aufgeben würden, aber wir müssen nicht davon ausgehen, dass das passiert. Deshalb sind wir ein bisschen vorsichtig und warnen sozusagen den Markt vor 15. Das wird wahrscheinlich das Bestmögliche zu erreichen sein in den nächsten 1-2 Jahren. Das heißt nicht, dass es nicht eventuell Chancen gibt, die einem mehr als diese 11-15 im Durchschnitt bescheren könnten. Wir beginnen hier mit Ihrem Nachbarn. Vielen Dank, Will Mackey, Berenberg Bank. Zwei Fragen. 2011, 2012, 2013 haben Sie gesagt, dass ein Sechstel Ihres Umsatzes nichts zum Profit beigetragen habt. Wir haben uns die Initiativen angeschaut, die Sie jetzt in dem Bereich in verschiedenen Divisionen machen. Was sind die potenziellen Beiträge zur Rendite, die diese Bereiche dann vielleicht erzielen können? Was sollten wir da erwarten? Die zweite Frage. Hier versuchen wir, einige Ihrer Produktivitätsinitiativen zusammenzubringen und die Frage des erzielbaren Preises uns zu betrachten. Wenn wir uns die Milliarde Einsparung, die 2-5% Produktivität anschauen, können Sie das ein bisschen erklären? Was genau wollen wir da erwarten? Was wird davon in Konzernrendite übergehen? Was die Produktivitätsziele betrifft, wenn wir zurückschauen ins Finanzjahr 2013, dann begreifen wir, dass die funktionale Kostenbasis bei etwa 17 Milliarden lag und das durchschnittliche Jahr in Produktivitätszielen zwischen 3-5% würde bedeuten, dass wir etwa 3 Milliarden Produktivität hätten. Wenn wir hier inkrementell das berechnen, auf dem Weg zurück oder vorschauen, 1 Milliarde, fürs Finanzjahr 2016, das gibt dann eine Zusatzproduktivität von mehr als 1%. Und wenn man sich den Profit Pool anschaut, für die untersten 10 sozusagen, wenn wir hier von einer Marge sprechen, die ja noch einstellig ist, aber im mittleren bis höheren einstelligen Bereich liegt, dann greift das Modell auch dort. Gut, dann kommen wir zur letzten, aber nicht unwichtigsten Frage. James, bitte. Vielen Dank, dass Sie diese Fragen nehmen. James Moore von Wedburn. Ich habe eine Frage zu Ergebnissen und zur Strategie. Sie haben gesagt, dass es im Bereich Power und Gas ein bisschen Unterstützung durch den Wind gibt. Und das sehen wir auch in anderen Bereichen. Sind wir da, ja, wie sieht das aus? Also haben wir die Talsohlebereich bereits erreicht oder wird es noch schwieriger werden? Und was Alstom betrifft, Sie haben natürlich auch ein entsprechendes Verschuldungsziel. Könnten Sie dieses Verschuldungsziel aus strategischen Gründen, wie Sie einmal gesagt haben, auch ein bisschen hintansetzen? Ist das so? Würden Sie das auch heute noch sagen? Und dann zweite Frage. Warum hat Herr Süß das Unternehmen verlassen und was sind die strategischen Unterschiede, die wir jetzt ja sehen? Was ist da wichtig zum Verständnis auch dieses Wechsels? Ja, im Bereich Strom und Gas, Power and Gas, da muss man sich einfach die Auftragseingangslage anschauen. Im Durchschnitt gesehen haben wir da festgestellt, dass der Preisdruck doch ein bisschen nachlässt. Also wenn wir den Auftrag verzeichnen und dann den Preis sehen, das ist noch immer ein Käufermarkt, aber die Dinge haben sich doch etwas entspannt. Man muss natürlich auch sehen, irgendwann einmal muss auch jemand wieder Geld verdienen. Aber wir versuchen, dass wir hier in den nächsten 1-2 Jahren vielleicht ja auf 30 kommen oder so, 18 bis 30. Die Anzahl der neuen Geschäfte, die dann auch sich positiv im Profitbereich niederschlagen, sind höher schon als in der Vergangenheit. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass die Ergebnisse im Mix jetzt besser sein werden. Wir haben integrierte Dienstleistungen, die sind noch nicht ganz auf dem Stand, wo wir es haben wollen, aber das Gute ist noch nicht ganz. Natürlich ist das auch so, dass es immer noch strukturelle Schwierigkeiten geben könnte, gerade in der Mischung aus neuen Businesses und anderen. Das kann sich natürlich auch auf die Profitabilität von Dienstleistungen auswirken. Noch einmal zum Thema Alstom. Hier kann ich nur noch einmal sagen, wir haben ein positives Gefühl, was den Prozess betrifft, und zwar in allen Bereichen. Da gibt es auch niemanden, dem man hier irgendeine Schuld zuweisen könnte. Ja, es gab sehr viel Spekulation, sowohl im Unternehmen wie auch außerhalb. Zunächst einmal, was den Weggang von Michael Süß betrifft, war es einfach so, er ist ein sehr netter Kerl, das ist ganz klar, und hat auch vieles getan, das sehr gut war, aber wir mussten jetzt auch im Interesse aller einen Wechsel erreichen. Wir hatten uns entschieden, wir wollen sehr stark uns einlassen auf den amerikanischen Markt, Gas vor allen Dingen, Gasturbinen, und da haben wir natürlich Michael bissen müssen, nach Florida zu gehen, nach Houston zu gehen oder sonst wohin, also in den USA sich anzusiedeln. Und er hat gesagt, er macht sich darüber Gedanken, ist dann wieder auf uns zugekommen, gesagt, das ist ein toller Ort, da ist es sicherlich schön, aber eher für einen Besuch und nicht zum Leben. So einfach war das Ganze. Und das ist eben eine Entscheidung, die jeder Einzelne machen muss. Man muss eine solche Entscheidung respektieren. Wir haben sie respektiert. Wir haben nach jemandem anderen gesucht. Jemand, der das Unternehmen führen wird und mit mir auch keine Debatte führt, ob wir dieses oder jenes tun sollten. Meine Damen und Herren, damit beenden wir die Fragestunde für die Analysten. Und ich gebe jetzt meinem Herrn Kollegen Heimbach das Wort.
Weiter mit dem Fragenblock mit den Medienvertretern. Diejenigen von Ihnen, die die Veranstaltung jetzt verlassen müssen, bitte ich Sie, das jetzt zu tun. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, aber ich nehme schon mal Ihre Wortmeldungen in der Zwischenzeit auf und dann geht es sofort weiter.
So if the analysts want to leave the room.
Also wenn Analysten uns verlassen wollen, weil sie anderswo arbeiten wollen, dann können sie das jetzt tun. Sie können aber gerne bleiben, wie Sie wollen. Das ist kein Ratschlag von uns.
So, dann machen wir gleich weiter mit Herrn Köhn als Erstem und dann Herrn Kamp. Herr Köhn.
Ja, zu viel der Ehre. Herr Käser, erstmal einfach nur ein Segment. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass sowohl die Medizintechnik wie eigentlich auch der Transport, wie eigentlich auch BSH jetzt mal grundsätzlich nicht mehr zum Core-Business Siemens gehören und zur Disposition stehen? Vielleicht können Sie das etwas klarer sagen. Sie haben im Zusammenhang mit der Medizintechnik erstaunlicherweise eine Wortwahl gefunden, wie sie auch auf Osram, zu Osram angewendet wurde, mit den neuen Herausforderungen und so. Also vielleicht können Sie ja auch noch mal detailliert sagen, wann Sie den Börsengang planen. Und dann würde mich immer mal interessieren, wo wohnt Frau Davis?
Wollen Sie sie besuchen? Also, machen wir mal erst alles der Reihe nach. Die Frau Davis wohnt derzeit in London, weil sie dort für Shell arbeitet, seit einigen Jahren schon, nachdem sie viele, viele Jahre, eigentlich die ganze Zeit ihres Berufslebens in den USA verbracht hat, mit Firmen wie Texaco, Chevron, Exxon und so weiter und so fort, alle großen Namen dieser Welt. Und der Umstand, dass diese großen Namen in Amerika und in Houston sitzen, heißt ja nicht, dass sie nicht global tätig sind. Und das ist ja auch der Reiz dieser globalen Headquarters, dass sie oft Entscheidungen treffen, die in weiten Teilen auch auf der Welt befolgt werden. Sie haben mich komplett falsch verstanden, wenn Sie interpretiert haben, dass Med und Transport kein Kerngeschäft von Siemens sind. Die BSH ist kein Kerngeschäft von Siemens, aber es ist gut, sie zu haben als Beteiligung, weil sie profitabel ist, weil ein gutes Management das Unternehmen dort gut führt und wenig Arbeit und Verdruss macht. Und das hat man ja gern, dass man hohe Renditen für wenig Arbeit bekommt. Also insoweit stimmt das, aber das heißt doch längst nicht, dass wir da jetzt mit hektischen Aktionen irgendwas ändern. Die Medizintechnik ist natürlich ein Kerngeschäft von Siemens, da gibt es ja gar keine Frage. Und das soll es auch bleiben. Die Audiologie ist deshalb keins, weil sie im Grunde kaum und im weiteren Verlauf der technologischen Veränderung, die wir dort erwarten müssen, überhaupt keine Synergien mehr hat. Das Go-to-Market ist komplett anders für diejenigen, die schon mal ein Hörgerät probiert haben, ist ganz genau, das kriegt man nicht in der Siemens-Niederlassung, da muss man zum Hörgerät der Akustiker. Also ganz andere Vertriebswege. Die Technologien werden sich ändern, viele Dinge ändern sich und dieses Geschäft, das hervorragend saniert wurde und wieder erfreuliche Renditen erwirtschaftet, muss jetzt sein eigener Herr sein und seine eigenen Ressourcen allozieren. Insoweit ist dieser Fall, wenn Sie so wollen, in etwa mit Rostram, sowohl von Wortwahl wie auch von Inhalt vergleichbar. Die Gesundheitstechnik als solche, ist ja keine Frage, hervorragende Performance, gutes Managementteam, großartige Marktstellung, natürlich da oder dort auch Arbeit, gibt es auch einiges, die IT dort oder die Ultraschall, bieten genügend Betätigung, sich zu verbessern, aber auch Margen wie im Imaging zu halten, ist eine großartige Leistung. Ich bin im Grunde rundherum zufrieden mit dem, was die Gesundheitstechnik heute tut. Nur eines ist auch klar, die Welt um uns entwickelt sich weiter. Und die Gesundheitstechnik ist im Wettbewerb mit den prominentesten und stärksten Firmen dieser Welt. Und es wird andere Firmen geben, die dort hinein wollen, weil es eben so profitabel ist. Da gibt es Wettbewerber, die in die heutigen Märkte rein wollen. Die sind eigentlich noch relativ einfach zu beherrschen, also zu verstehen. Aber denken Sie einmal an Wettbewerber, die entstehen, wenn die Gesundheitstechnik zu den Patienten kommt und nicht mehr der Patient zur Gesundheitstechnik. Dann ist Mobilität gefragt. Dann geht es darum, wie man Übertragungstechnik nutzt, wie man mit intelligenten Geräten sich selbst den Blutzuckerspiegel oder sonstige Diagnosen macht. Und da verändern sich ganz stark die wettbewerbsentscheidenden Faktoren und so weiter und so fort. Ich könnte Ihnen jetzt stundenlang erzählen, was da einmal vorstellbar ist. Und das ist alles deshalb vorstellbar. Und das ist alles deshalb so attraktiv, weil in der Gesundheitstechnik nämlich es nicht darum geht, wo wir heute einen Wettbewerber in Amerika oder in den Niederlanden oder in Japan einen Tomographen abjagen und der nächstens das uns abjagt, weil wir gerade nicht zu Hause waren in Deutschland, als wir unterwegs waren in Amerika. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wie können wir die nächste Milliarde Menschen Gesundheitstechnik geben. Und da geht es um Mobilität, da geht es um andere Dinge und darauf muss sich dieser Bereich einstellen, damit er auch künftig noch so erfolgreich ist wie heute. Ich erinnere nur an das Beispiel Kommunikationstechnik bei Siemens, EWSD, Weltmarktführer mit, weiß nicht, wahrscheinlich Anteilsraten, die würde man heute gar nicht mehr, nicht mal mehr im Verborgenen nennen wollen. Und dann hat man den Paradigmenwechsel einfach verpasst. Durch Arroganz und durch nicht zuhören, was der Markt braucht. Und wir wollen das nicht hinnehmen. Und deshalb werden wir diesem Asset die Möglichkeit geben, sich jederzeit, an jedem Ort, in jeder Technologie so aufzustellen, dass sie handlungsfähig sind. Das ist alles. Ansonsten freuen wir uns auch über weitere gute Ergebnisse des innerhalb des Unternehmens selbstständig geführten Unternehmens Healthcare.
Herr Kamp, danach Herr Flemich.
Danke. Herr Kaiser, eine Frage noch zu den Veränderungen bei Energy. Das Geschäft soll künftig von den USA ausgeführt werden, wenn es richtig versteht. Wie passt das zusammen mit den Plänen, die Energy-Sparte von Alstom zu übernehmen? Widerspricht sich das nicht ein bisschen? Zweite Frage, Sie haben es angedeutet in Ihrem Vortrag zu den geplanten Stellenstreichungen. Sicherlich können Sie jetzt keine Zahlen nennen, aber gibt es da einen Zeitplan? Wie weit ist man da in den Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern? Wird da diesen Sommer was kommen? Spielt sich das dann wirklich auch im vierstelligen Bereich ab, wie schon gemutmaßt worden ist?
Also, wir werden das Vorstandsressort, das für die Region Amerikas und für die Divisionen der Energieerzeugung zuständig ist, in den USA haben. Da gibt es Divisionen wie die PG, wie den Service, der übrigens auch in Orlando sitzt, oder die Winddivision, die in Hamburg sitzt. Die bleiben natürlich da und die machen auch ursächlich die Geschäfte. Und wenn es zuträfe, dass man immer nur dort etwas machen könnte, wo man zu Hause ist, müsste man sich ja fragen, welchen Sinn es macht, wenn ein amerikanischer Wettbewerber in Frankreich etwas übernehmen will. Also da gehört ein bisschen mehr dazu, als sich nur an die Scholle, wie man so schön sagt, zu binden. Das sind globale Geschäfte und man muss überall gut aufgestellt sein. Aber man muss eben da sein, wo der Markt ist. Und der Markt für die Energietechnik, wenn es um Gasturbinen geht, wenn es um Öl und Gas geht, der ist eben in diesem auch großartigen Land. Und ich freue mich außerordentlich, dass wir jemanden gewinnen konnten, der nicht nur das Land von Urlaub kennt, sondern der dort aufgewachsen ist, der in der Öl- und Gasbranche zu Hause ist und der uns dort auch hervorragend helfen kann. Wir haben hochkompetente Manager in den Divisionen, Herr Fischer in der Energieerzeugung, Herr Tacke bei Wind, die können das auch alleine. Ja, die können auch ihre Geschäfte alleine führen. Dieses Unternehmen besteht nicht nur aus 7 Vorständen, das besteht aus viel, viel mehr, nämlich aus den leistungsfähigen, leistungsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag aufs Neue was Hervorragendes leisten. Also insofern ist das bei Weitem nicht so brisant, aber es ist entscheidend, weil eben unsere Kunden auch sehen, wir meinen das ernst. Und wir machen einen wesentlichen Schritt auch in diese Richtung. Arbeitnehmervertreter und Bürokratieabbau. Ich meine, wer Bürokratieabbau fordert, der muss auch wissen, dass auch Bürokratieabbau Gesichter hat. Nur diese Menschen, die jetzt in diesen Supportfunktionen tätig sind, die teilweise auch durch Zusammenlegung von Funktionen, durch die Abschaffung der Sektoren direkt oder indirekt betroffen sind, die arbeiten genauso hart, sind genauso fleißig, sind so genauso stolz auf Siemens wie alle anderen. Und deshalb werden wir das ganz respektvoll angehen. Alle Ruhe. Da lassen wir uns auch gar nicht irgendwie treiben. Wir gucken an, was werden die Veränderungen strukturell bringen. Was bedeutet es, wenn ein Sektorebene wegfällt? Welche Funktionen gehen in den Konzern? Welche Funktionen werden künftig von der Division wahrgenommen? Und welche Funktionen werden eben nicht mehr gebraucht, weil sie als solche nicht mehr existent sind? Nämlich 5 Divisionen zusammenzuzählen zu einem Sektorergebnis, das braucht man jetzt nicht mehr. Und dann werden wir sehen, wie wir diese Menschen einsetzen können. Im Vertrieb, in der Entwicklung, Ihnen hoffentlich auch der Fertigung, weil wir wieder wachsen, was wir seit Jahren schon nicht mehr tun. Und deshalb werden wir das ganz unaufgeregt tun. Und ich habe immer den Menschen gesagt, diejenigen, die das öfter schon gesehen haben, you never walk alone. Aber wir lassen die Leute auch da nicht alleine. Aber es kann eben auch dazu führen, dass Dinge wegfallen und dann werden wir das verantwortungsvoll und konsequent umsetzen. Aber eben mit Besonnenheit, mit Respekt. Und nicht nur, damit man große Zahlen nennen kann und möglichst gut im Finanzmarkt dann als der Sanierer oder Kahlschläger da irgendwie ankommt. Das ist nicht die Aufgabe von Management. Die Aufgabe von Management ist, für Perspektiven zu sorgen, eine Vision zu geben, wie es vorwärts geht, wo wir wachsen können, wo wir erfolgreich sind und wie die Motivation der Menschen als solche auch umgesetzt werden kann in die Kraft und die Energie. Und das wollen wir machen. Deshalb Siemens 2020 und nicht Siemens 2016 oder 15 oder Siemens drittes Quartal, alles besser, keine Charges. Das muss auch gemacht werden. Aber Menschen müssen eine Perspektive haben und wissen, wo es lang geht. Und auch den Weg dorthin als Chance begreifen. Und das ist das Ziel dieser Vision 2020. Eine Perspektive zu geben, aber auch den Weg frei zu machen. Auch wenn das da oder dort nicht bei allen gut ankommt. Und dann auch die Menschen an dem beteiligen, was sie insgesamt geschaffen haben, nämlich am Erfolg. Deshalb ist das mehr als nur ein Sanierungsprogramm oder ein Restrukturierungsprogramm oder eine Strategie. Es ist eine ganzheitliche Abbildung dessen, was ein Unternehmen ausmacht, nämlich seine Menschen und seine Kultur und seine Werte. Aber die kann man eben dann nur machen. Man kann eben nur Menschen mehr Geld geben, wenn man es vorher verdient hat. Und deshalb ist diese Führung und der Erfolg auch kein basisdemokratischer Ansatz. Der verlangt Priorisierungen, um das zu erreichen, was hinterher der Hauptsache der Menschen im Unternehmen auch positiv gut tut. Das ist das Konzept. Ganzheitlich von der Strategie zur Konsolidierung, zur Verschlankung, zur Kompetenzsteigerung und zur Beteiligung der Menschen am Erfolg. Und ich lege großen Wert darauf, dass das die Intention des Siemens 2020 war. Eine ganzheitliche Abbildung dessen, was ein Unternehmen ausmacht. Nicht nur irgendwelche Prozentzahlen oder irgendwelchen großen Zahlen, die man irgendwann mal nicht erreicht.
Herr Flemich und danach Frau May.
Ich habe eine Nachfrage und drei Fragen, bitte schön. Die Nachfrage, welche Gesellschaftsform soll die Medizintechnik erhalten? Die Fragen beziehen sich auf die Profitabilitätsziele, Akquisitionen und eine Gesamtschau, eine Einordnung in die Historie von Siemens zu den Profitabilitätszielen. Herr Kessler, Sie haben vorhin erläutert, warum es kein konzernweites Margenziel mehr geben soll. Ich habe das nicht nachvollziehen können. Man kann ja Kapitaleffizienz konzernweit und auch Margenziel konzernweit beziffern. Vielleicht können Sie uns auch eine Einordnung geben, welche neuen Divisionen die jetzt nun vorgegebenen Margenbänder schon erreichen auf Basis erstes Halbjahr 2014 oder Geschäftsjahr 2013 und welche nicht. Die zweite Frage zu den Akquisitionen. Die Hurdle Rates sind individualisiert worden, das haben Sie ausgeführt. Das riecht ein bisschen nach Beliebigkeit, besonders weil die Margenbänder jetzt auch vor PPA gerechnet werden. Vielleicht können Sie uns am Beispiel Rolls-Royce auch mal zeigen, welche finanziellen Auswirkungen diese Akquisition hat, weil Sie haben ja angekündigt, bei Ankündigung solcher Transaktionen wird dies geschildert, das ist bisher ausgeblieben. Die dritte Frage zur Einordnung in die Historie. Herr Kessler, wie würden Sie denn den heutigen Termin sehen? Ist es eine Evolution? Ist es ein Einschnitt? Ist es eine Weiterentwicklung? Ist es eine Revolution? Wie sehen Sie das selbst? Danke.
Ja, danke, Herr Frieme. Das ist ein ganzer Blumenstrauß von Fragen, auch thematisch. Die Gesellschaftsform der Gesundheitstechnik ist insoweit nicht relevant, als es keine gibt. Jetzt. Wir werden, es ist also kein Carve-out, wie man so schön will, im üblichen Sinne, sondern es ist eine Verselbstständigung der unternehmerischen Führung des Geschäftes, die sich so ausprägt, dass die wesentlichen unternehmerischen Funktionen vollständig dort gebündelt werden, dass das Unternehmen selbst den globalen Go-to-Market macht, nicht eingebunden in den konzernweiten Verbund, dass das Unternehmen das Recht hat, die Konzerndienste zu nutzen, wenn es das für richtig hält, oder eben auch anderweitig sich optimiert, aber die Konzernleitfunktionen, was die Governance angeht, bleiben auch im Konzern als solche da. Das ist das. Natürlich wird man auf Sicht einmal auch dazu kommen, dass man zumindest in Teilen solche gesellschaftsrechtlichen Überlegungen anstellt. Da gibt es steuerliche Aspekte, da gibt es auch insbesondere einen ganz zwingenden. Und das sind die zulassungsrechtlichen Voraussetzungen bei bestimmten Geräten und Applikationen, die eine solche Rechtsform in Teilen notwendig machen. Aber das hat Zeit und steht nicht im Fokus dessen, was wir hier mit beabsichtigen. Margenzielkonzern, wir haben uns geeinigt, das Unternehmen ganzheitlich darzustellen, die Guidance auch umzustellen auf EPS All-In und nicht auf Suboptimierungen innerhalb der Unternehmens P&L abzustellen. Natürlich hätte man auch ein Gesamtmargenziel für einen Konzern nehmen können, zum Beispiel auf der Basis Summe Divisionen. Wir wollten das deshalb nicht, weil die Geschäfte in ihrer Natur und ihrer Ausprägung von der Zyklizität her über Zeit unterschiedlich laufen können. Und es kann durchaus sein, dass alle Geschäfte im Korridor sind und trotzdem nehmen wir in der Struktur, weil die Kurzzyklige zum Beispiel gerade schwach sind, nehmen wir ab und alle Welt sagt, was ist denn hier passiert? Das ist nicht notwendig. Wir führen auf der Einheit der Divisionen und allozieren in die Divisionen hinein die Ressourcen. Trotzdem muss der Konzern insgesamt intakt sein und deshalb ROSI, deshalb das Thema Kapitalstruktur und natürlich auch das Thema Ausschüttung von Mitteln an die Shareholder. Die Acquisitions-Hurdle Rates, ich hatte Ihnen schon ausgeführt, warum wir darauf verzichtet haben, sondern dass wir mehr darauf gehen, wie wir das machen. Aber die Zielsetzungen geben wir natürlich. Thomas wird das jetzt auch gleich nachholen für Rolls-Royce, wie sich es da verhält. Wie würde man den 7. Mai einordnen? Naja, wissen Sie, ich gehe mal davon aus, dass ich das morgen überwiegend lesen werde. Und das ist halt so im Leben. Es ist nicht so wichtig, was man selber denkt, sondern es ist wichtig, wie man das denjenigen auch rüberbringt und sie überzeugt, die man überzeugen möchte. Und das sind die Mitarbeiter, das sind die Kunden und das sind natürlich auch Sie, die Öffentlichkeit, weil all diese Elemente in einem Unternehmen eine Rolle spielen. Das nennt man dann halt heutzutage auf Neuhochdeutsch Stakeholder. Also der 7.5., sagen wir so, ich werde den 7.5.2014 bewerten, 2020. Und bis dahin werde ich richtig hart arbeiten. Zusammen mit meinem Management-Team und all denjenigen, die dabei sind, das zu tun. Und als gemeinsame Aufgabe begreifen. Und dann sehen wir weiter. Sind Sie so lange noch da? Bitte? Ja, weil ich gesagt habe, dass ich das innerhalb Siemens bewerten muss, das kann man ja auch außerhalb tun. Wenn Sie dann meinen Wohnsitz wissen wollen, müssen Sie ja rechtzeitig fragen.
So, wir machen weiter mit Frau Mayer.
Ich schulde dem Herrn Fleming noch eine Antwort. Bevor ich über die Hurdle Race von dem Rolls-Royce spreche, möchte ich noch klarstellen, dass diese Ergebnisgröße, die wir nach PPA, also unter Hinzurechnung der Abschreibungen auf Intangibles aus Akquisitionen geben, keine Änderung ist, sondern nur eine Formalisierung dessen, was wir die ganze Zeit schon machen und was auch dem Markt entspricht. Wir haben auch natürlich geguckt, das machen andere große Unternehmen, es ist in der Tat so, dass weil in einem portfolio-intensiven Umfeld PPA-Effekte eine große Rolle spielen, wir deshalb das, was wir bisher als Zusatzinformation gegeben haben, können Sie schauen, in jedem Earnings Release der letzten Jahre gewesen, jetzt gleich in der Ergebnisgröße und auch in der Zielgröße dann mitliefern. Sollte eigentlich als Vereinfachung und nicht als Verschleierung gewertet werden. Zu den Hurdle Rates, Sie erinnern sich, die bestehenden Hurdle Rates haben sich auf die EVA Accretiveness, ab welchem Jahr nach der Integration liefert ein akquiriertes Geschäft einen Wertbeitrag über die Kapitalkosten hinaus. Das war für 5 Jahre nach der Integration vorgesehen und genau das ist das Ziel auch für die Rolls-Royce-Akquisition. Und wir haben uns vorgenommen, einen Cashflow-Return aus dieser Akquisition im 5. Jahr nach der Integration in Höhe von ungefähr 12% zu erzielen.
Zwischenzeitlich habe ich ein bisschen gespickt zu Ihrer Frage, Herr Fremich, welche Divisionen in der neuen Struktur denn die Margenbänder schon erreichen und welche noch nicht. Also auf der Basis von vorläufigen Zahlen. Sie wissen ja vielleicht, dass die Konsolidierungsebenen sich möglicherweise etwas verschieben, ja, durch die internen Zulieferungen, die dann auch eliminiert werden müssen. Das hatten wir bisher auf der Ebene der Sektoren gemacht und jetzt wird es da eine andere Ebene voraussichtlich sein. Aber wenn man das so mit großer Linie mal macht, dann sind wir derzeit innerhalb der marischen Bänder bei der PG, bei der WP, bei der M, bei der Digital Factory, bei Healthcare, bei der SFS und der Building Technology. Ganz knapp sind wir dort bei der Mobility. Nicht drin sind wir beim Energy Management und bei der Process Automation and Drives. Und das, glaube ich, sind schon die allerwichtigsten, die wir da auch im Augenblick, glaube ich, ansprechen sollten.
So, dann geht es weiter mit Frau Mayer. Und danach Herr Höppner.
Ja, ich hätte auch drei Fragen. Zum einen nochmal zum Thema Sparziel. Sie hatten ja gesagt, Sie müssen es jetzt erst sozusagen müssen es erst festlegen, wer dann im Unternehmen bleiben kann oder beziehungsweise wer auf welchen Posten kommt. Jetzt ist ja so, dass rein durch diese Auflösung der Sektoren und die Zusammenlegung von Divisionen ja kein einziger Euro gespart wird. Und deswegen, Sie haben aber schon ein Sparziel von 1 Milliarde Euro genannt. Deswegen wollte ich doch gerne nochmal nachfragen, wie Sie denn dann genau auf diese 1 Milliarde Euro kommen. Und dann als zweite Frage, wie habe ich mir die Zusammenarbeit mit einem Vorstand, der in den USA sitzt, konkret vorzustellen? Also wie oft kommt ihr dann rüber zu Vorstandssitzungen oder gibt es dann Calls oder vielleicht auch und im Anschluss daran, es gab ja schon mal 2 Frauen im Vorstand bei Siemens, die haben beide Deutsch gesprochen und waren auch im Sitz in München und es hat trotzdem nicht funktioniert. Was macht Sie denn so zuversichtlich, dass das dieses Mal sozusagen ein längeres Gastspiel wird? Und dann als dritte Frage, es wird jetzt ja in der neuen Struktur sehr vieles zurückgedreht von dem, was Sie eigentlich als Finanzvorstand mal mitbeschlossen haben. Es gab damals ja auch Gründe und es wurde uns auch als, vielleicht nicht großer Wurf, aber doch als Struktur verkauft, was Siemens sehr stark voranbringen wird. Das Gegenteil ist jetzt eingetreten oder zumindest wird es jetzt so dargestellt. Wieso ist es denn dieses Mal die richtige Struktur für Siemens?
Ja, also auf das Schauspiel versus Gastspiel werde ich mich jetzt nicht einlassen. Aber schauen Sie, das bezüglich des Sparzieles hatte ich Ihnen allen den Prozess beschrieben, wie wir damit umgehen. Es liegt auf der Hand, dass wir natürlich durch den Wegfall einer Ebene der Sektoren oder Funktionen künftig nicht mehr haben, nicht mehr brauchen. Auf der Ebene, weil es die einfach nicht mehr gibt. Dass man natürlich noch eine Bilanz machen muss. Gewinn- und Verlustrechnung versteht sich von selbst und auch Buchungssätze ordentlich bewerten. Aber es gibt dann eben Business Development zum Beispiel im Sektor, ist nicht mehr notwendig, weil das eben die Divisionen machen und der Konzern. Also es gibt ganz eindeutig deutliche Einsparungsmöglichkeiten durch den Wegfall bestimmter Ebenen und Funktionen, ist vollkommen klar. Wenn Sie 2 Divisionen zusammenlegen oder 3 auf eine, wie zum Beispiel in weiten Teilen des Energy Management, dann geht es da schon mal mit der Leitung los. Dann geht es eben damit los, dass man keine 3 Strategienabteilungen mehr braucht, das eine reicht. Also da gibt es gewaltige Synergien. Das ist gar keine Frage. Der Punkt, den ich machen wollte, war eigentlich nur der, dass wir eben sehr behutsam, besonnen und respektvoll mit der Bewertung dieser Auswirkungen umgehen. Das sehen Sie ja auch daran, dass wir, was den Zeitpunkt dieser Einsparung und wann diese Einsparung voll auch wirken soll, in den Büchern uns Zeit genommen haben. Das könnte man auch, wenn man das unbedingt wollte, schneller machen, aber dann eben anders. Das merkt jetzt auch nicht mehr. Warum eine Milliarde? Weil wir natürlich da jetzt nicht völlig aus dem Orbit irgendwas erfinden, sondern weil wir natürlich schon verstehen, wie viele Menschen in welchen Supportfunktionen, in welchen Divisionen, Regionen und Orten tätig sind. Das wissen wir ganz genau. Und das wissen wir im Grunde auch jeden Tag, ja, weil das danach geht, wer eben auch ein Konto hat, eine Personalnummer hat, und auch dann das Gehalt bekommen. Das wissen wir ganz genau. Und auf dieser Basis werden wir diese Analyse zu Ende führen und dann mit den Menschen, die zunächst einmal davon betroffen sind, nämlich mit den Arbeitnehmervertretern, zu Vereinbarungen kommen, wie wir das machen. Das nochmal vielleicht dazu, wie stellt man sich die Zusammenarbeit aus den USA heraus vor? Denn erstens einmal sprechen wir davon, dass der Sitz dort ist. Da muss ja nicht immer bleiben. Ich meine, ich habe auch meinen Dienstsitz in München und bin die wenigste Zeit dort. Und das ist also nicht nur auf einzelne Regionen bezogen. Man geht eben dorthin, wo das Geschäft ist, wo die Kunden und wo die Menschen sind. Kann auch bleiben, aber dann wird man auch nicht viel bewegen. Insoweit ist das eben ein Ausgangspunkt, von dem aus man die Welt und die Ressourcen steuert und dann immer wieder zurückkommt. Aber nicht mehr und auch nicht weniger. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da übereinstimme, dass das mit den beiden Damen, die wir im Vorstand hatten, also Frau Eder und Frau Krux, nicht funktioniert hat. Die Frau Ederer, die war viele Jahre bei Siemens, hat einen guten Job in HR gemacht, noch einen besseren bei der Betreuung der Regionen in Europa. Es gibt kaum Menschen, die so kunden-, so vertriebsorientiert waren wie sie. Und da weiß ich es genau. Bei HR gibt es sicherlich noch einige andere, die da eine Meinung haben, aber beim anderen weiß ich es ganz genau. Und die Frau Kux hat im Unternehmen erstmal ganz schön Ordnung reingebracht, was das Thema Organisation und Methoden Kompetenz im Einkauf anging. Und alles andere haben Sie ja dann auch gesehen. Das vielleicht nochmal dazu. Dann sagen Sie, naja, Sie haben das zurückgedreht. Einige haben geschrieben, zurück in die Zukunft. Hellesch und ich haben oft darüber gesprochen, wie wir die Organisation eigentlich weiterentwickeln. Oft natürlich mit der Maßgabe, wenn wir mal so groß sind, dass man sie teilen muss, nämlich irgendwie mit 100 Milliarden oder größer. Wir haben oft darüber gesprochen, dass wir die vier Sektoren ausweiten müssen, die Hierarchien wieder flacher machen. Die Zusammenfassung damals in vier Sektoren hatte eine ordnungspolitische Komponente, eine reaktive Konsolidierungskomponente. Und wir haben in Kauf genommen, dass es sich möglicherweise einmal dahin entwickelt, dass da eine Art Eigenleben im Unternehmen existiert. Und das muss man korrigieren. Und die Philosophie ist, wir sind Siemens. Und das ist was vom Markt von außen nach innen Relevantes, nichts anderes. Und weil das so ist und weil wir den inkrementellen Wert dieses Unternehmens und dieser Marke darin sehen, dass der Mehrwert in der Integration der Märkte nach innen passiert, machen wir das so. Sollte sich das herausstellen, dass das nicht stimmt? Oder zu kompliziert ist in der Umsetzung, weil es natürlich die Beherrschung, das Management einer Matrix, ja, die Integration von Menschen und Interessen bedeutet, dann kann man immer noch den Weg in Richtung Holding gehen. Aber wenn Sie den Weg in die Holding gehen und zurück wollen in den integrativen Marktansatz, dann haben Sie die Chance verpasst. Und deshalb ist das eigentlich eine ganz naheliegende Art, ein Unternehmen nach vorne zu bringen, den marktintegrativen Ansatz der Marke zu betonen und vom Markt her über die Wertschöpfungsstufen der Elektrifizierung und der Automatisierung und an der überliegenden Chancen der Digitalisierung den Mehrwert zu generieren. Das nennt man dann am Ende des Tages Synergien. Und der Anspruch eines Konzerns, eines Nicht-Spezialisten, ist das Kreieren von Synergien und nicht das Überwiegen von Komplexität. Und dass das eine konstante Balance ist, nun, das kriegen wir öfter nicht nur bei Siemens mit.
So, Herr Höppner, danach Herr Höppner, danach Herr Bryant.
Ich hätte noch drei kleine Nachfragen. Zum einen nochmal zu dem Energieumzug, weil es, glaube ich, immer noch nicht ganz klar ist, wird die Frau Davis da hunderte von Mitarbeitern sozusagen haben, die aus Erlangen umziehen, oder sitzt sie da mit, ich weiß nicht, einem Dutzend Leuten, die ihr zuarbeiten? Wie ist das zu verstehen? Die zweite Frage nochmal zur Medizintechnik. Können Sie einen Börsengang für die nächsten 2-3 Jahre ausschließen? Sie sagen ja, wir wollen zum Konzern, wir haben es gern, wir wollen das nicht outcarven, also können Sie es ausschließen? Und die dritte Frage, können Sie was noch zum Ämtertausch von Helmrich und Russwurm sagen? Das ist zwar wahrscheinlich nicht das entscheidende Kriterium, aber man hat ja bei Russwurm zum Beispiel den Eindruck, das macht ihm schon Spaß, diese Digitalisierungsthemen, digitale Fabrik und Ähnliches. Und was ist jetzt die Motivation, dass man tauscht? Danke.
So, der Umzug von Frau Davis. Also, wissen Sie, die Frau Davis hat ungefähr 10 Minuten, nachdem die erste Meldung gestern online war, gekündigt bei ihrem Arbeitgeber. Es war nicht vorgesehen, dass es früher macht, aber das lag nicht an der Frau Davis, sondern an denjenigen, die früher an Informationen gekommen sind, als wir das dachten. Und wenn die Frau Davis sich das jetzt alles mal zurechtgelegt hat, ganz genau, wie sie ihre Energiefirma und das Amerikas betreuen wird, wissen Sie was, dann bringe ich sie mit. Und dann fragen Sie sich am besten selbst, wie sie sich das ganz genau vorstellt, wo sie wohnt und was sie gerne isst und was sie tut. Dann müssen wir nicht gemeinsam spekulieren. Das ist, schauen Sie, das ist die Frau Davis wurde gestern zum Vorstand ernannt. Und wir müssen jetzt, glaube ich, auch den Respekt bewahren, dass wir ihr selbst dieses Ressort gestalten lassen. Und dann sehen wir weiter. Der König.
Da muss doch eine Überlegung hintertreten. Man macht das doch nicht als Show.
Nein, gar nicht. Es steht eine ganz wichtige Überlegung dahinter, nämlich wie wir im Markt präsent sind. Es steht eine wichtige Überlegung dahinter, dass wir dort nicht ein eigenes Headquarter irgendwo aufbauen, sondern die Infrastruktur des Energieservices, der über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Holanda hat, nutzen. Und in diesem Infrastrukturgebilde wird Frau Davis auch tätig sein. Nur wie sie ihren Sektor führen, ihre Aktivitäten führen will, wie sie die Amerikas erfolgreicher macht, das meine ich, müssten wir ihr die Gelegenheit geben, selbst da auch zu schildern, dass wir da natürlich miteinander Vorstellungen haben, ist vollkommen klar. Ich glaube, es gebietet ja Respekt vor auch Frau Davis, dass sie selbst vorschlagen will, wie sie das Unternehmen in diesem Umfeld weiterbringt und Bestandteil auch des Managementteams wird. Das will ich damit sagen.
Healthcare.
Ja, ja. Also die Frage kann man so oder so beantworten, dann kriegt die richtige Schlagzeile. Also ich hatte Ihnen den Prozess beschrieben, was wir vorhaben, wie wir die Healthcare stärker machen wollen. Und damit würde ich das auch belassen wollen. Für alles andere sind wir Herr der Lage. Es geht darum, dass wir entscheiden, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt für richtig halten, für Siemens, für die Gesundheitstechnik und das Drumherum. Ämtertausch, Russwurm-Helmrich. Also da gibt es keine besondere Logik, die da dahinter steht. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man im Unternehmen viele Kollegen hat, auch im Managementteam, die alles oder vieles schon gemacht haben. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn Herr Russwurm sich jetzt auch mit der Technologie auseinandersetzt. Das Thema HR kann er ja schon, hat er schon mal gemacht. Herr Helmich kennt das Thema Energie, war noch nicht so stark in den Regionen tätig, Europa, Afrika. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man auch durch einen Tausch verschiedener Verantwortlichkeiten auch in mehreren und auf breitere Weise Erfahrung sammelt. Und das ist eigentlich der Inhalt. Ich habe mit beiden gesprochen. Ob Sie denn Lust haben, diese Dinge auch zu erfahren, also Technologie beziehungsweise das Managen der Matrix und Regionalverantwortung für Europa, Afrika, war vielleicht ganz interessant, das machen wir. Und dann haben wir es gemacht. Ja.
Okay, Chris Bryant als nächstes und dann Herr Giesen.
Darf ich auf Englisch fragen?
Also, 3 oder 4 Fragen habe ich. Die erste Frage betrifft noch einmal Alstom. Tut mir leid, aber es scheint so den Eindruck zu geben im Markt, dass vielleicht Siemens nicht so ganz ernst an diesem Alstom-Geschäft interessiert ist. Wie Sie, Herr Käser, heute Morgen bereits gesagt haben, Sie haben die Möglichkeit, 4 Wochen die Bücher studieren, GE bietet ein bisschen mehr Geld an, das hört sich alles ein bisschen gut an, aber nach 4 Wochen, dann ist es ja möglich, dass Siemens einfach sagt, wir machen das nicht. Es gibt auch verschiedene Kommentare in den Medien, dass jemand vielleicht unter Druck von der französischen Regierung ist, vielleicht auch von der deutschen Regierung aus hier etwas zu tun. Vielleicht können Sie da eine möglicherweise falsche Meinung von mir korrigieren. Auf ähnlicher Basis, wenn GE tatsächlich Alstom bekommt, wäre das wirklich so furchtbar? Einige unserer Analystenkollegen hier haben, als das zum ersten Mal aufs Tapet kam, gesagt, naja, also weniger Wettbewerber im Bereich Power Generation wären vielleicht ganz gut, auch für die Profitmarge von Siemens. Und vielleicht haben sie gar nichts dagegen, wenn GE dann sozusagen im Hinterhof operiert. Also sehen Sie das tatsächlich eine Bedrohung? Ist das existenziell eine Bedrohung eines Wettbewerbers hier? Oder ist das im Grunde genommen gar nicht so schlimm? Und auch dann noch einmal, wenn jetzt GE tatsächlich den Sieg davontragen sollte, könnten Sie mit dem Zuggeschäft nachher immer noch etwas tun? Denn Sie scheinen den angezeigt zu haben, dass Sie das auch auf den Tisch bringen zum nicht behalten. Dann noch eine andere Frage, das vielleicht berühmteste Produkt, das der Normalbürger von Siemens kennt. Und wenn Sie mit den Siemens-Mitarbeitern sprechen, wie ich ja weiß, dass Sie es heute tun werden, wenn Sie das auch hören. Ich habe heute Morgen das auch schon erwähnt, das sind eigentlich Züge. Und die Frage ist, ist der Zugbereich nun Core- oder Non-Core-Business, Kernbereich oder nicht des Unternehmens? Leute, die im Bereich Zugunternehmen tätig sind, die werden sich natürlich auch fragen, sind wir nun Kerngeschäft oder nicht? Und die letzte Frage, Russland. Herr Käser, Sie haben natürlich auch viele Zeitungen studiert, was die entsprechenden Kommentare betrifft, nach Ihrem Treffen mit Herrn Putin. Die Frage ist natürlich, seitdem haben sich da neue Gedanken gemacht, vor allen Dingen im Anbetracht der Eskalierung der Situation in der Ukraine. Ist es jetzt für das deutsche Unternehmen vielleicht noch anders dort? Müssen Sie sich diese eskalierte Situation anschauen oder muss man kurzfristig agieren? Oh, das waren eine ganze Reihe von Fragen. Beginnen wir mit Alstom. Also natürlich bin ich da ernsthaft interessiert. Wenn ich nicht ernsthaft interessiert wäre, würde ich meine Zeit und die Zeit meiner Mitarbeiter nicht darauf verschwenden, hier vier Wochen die Bücher zu studieren, das ist klar. Zweitens, es wäre eine wenig respektvolle Haltung den Leuten in und außerhalb von Frankreich gegenüber, wenn wir das hier auf sozusagen anderer Basis angehen würden. Da können Sie ganz sicher sein, dass wir dieses Thema sehr ernsthaft angehen, in jeder Hinsicht. Ob wir da bieten, ob wir nicht bieten. Den Punkt, den ich anführen möchte, ist, wir werden die Kontrolle nicht aus der Hand geben. Wir wollen die Entscheider sein und wir wollen nicht von anderen herumgeschubst werden. Dann war die dritte oder vielmehr die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ob das nun für Siemens eventuell nicht doch gar nicht so schlecht ist, wenn GE Alstom übernehmen würde. Wenn das dann passiert, werden wir das so nehmen, wie es ist. Es gibt dann sicherlich positive wie auch negative Dinge. Es gibt dann 3.500 Turbinen, installierte Basis, 600 im Bereich Gas, 2.600 im Bereich Stahl. Also installierte Basis ist dann durchaus bedeutungsvoll. Und das hat sicherlich auch eine Auswirkung und die entsprechende Auswirkung im Bereich China, Indonesien, Indien. Da gibt es sicherlich auch ein paar gute Dinge. Und darum haben wir das auch gemacht, so wie wir es gemacht haben. Andererseits natürlich, wenn jetzt jemand für die Konsolidierung zahlt und jemand anders das nicht tut, ist das auch eine klare Sache. Was den Bereich Züge betrifft, also ich habe nie gesagt, das ist nun Kerngeschäft oder nicht Kerngeschäft. Alles, was ich gesagt habe, ist, dass es eine sichere Option gegeben hätte, gemeinsam stärkere Unternehmen zu geben. Und hypothetisch wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, hier Energie mit in ein Bündel und Transport in ein anderes Bündel zu schnüren. Was wir den Mitarbeitern da sagen? Nun, wir werden den Mitarbeitern sagen, was sie tun werden. Also wir machen das, was nötig ist, um das Ganze erfolgreicher und auch nachhaltiger zu gestalten. Und das ist unsere Aufgabe. Zum Thema Russland, da wurde sicherlich einiges drüber geschrieben und gesprochen. Damals, vor dem Treffen, musste ich mich entscheiden, ob ich nun in diesem sehr komplexen Umfeld das wahrnehmen würde oder nicht. Selbstverständlich war mir nicht bewusst, dass das hier oder da zu gewissen Aufruhr führen könnte. Ich habe damals mit dem russischen Präsidenten über viele Dinge gesprochen, nicht nur über darüber, wie toll die Olympiade war. Ich hielt es für wichtig, dass wir einfach miteinander sprechen, und zwar miteinander, nicht übereinander. Natürlich ist die Situation eskaliert und ich mache mir auch Sorgen, wenn ich die Entwicklung anschaue und die Ohnmacht der globalen Völkergemeinschaft hier eine klare Lösung zu finden. Wenn ich von kurzfristigen Turbulenzen spreche, das hatte ich erwähnt. Das war natürlich, ist zu sehen in dem größeren Kontext der Arbeit von Siemens in Russland. dass wir hier, wir haben das im Vergleich gestellt mit den zwei Weltkriegen. Und wenn man das mit zwei Weltkriegen vergleicht, dann ist das sicherlich noch eine andere Sache. Würde ich das noch einmal heute so sagen? Ganz klar nicht, denn wieder und wieder hat man mir vor Augen geführt, was ich damals nicht wusste. Wenn man Bemerkungen aus dem Kontext reißt, dann sehen sie deutlich anders aus, als sie es waren, als sie gemeint waren, als sie gesagt wurden und im originalen Kontext gesehen wurden. Ich glaube nach wie vor, das hat sich auch nicht geändert, dass die Leute das tun müssen, was sie für richtig halten. Auch zur entsprechenden Zeit, wie immer, wie schwierig das auch immer sein mag. Ich glaube auch und glaube weiterhin, dass Menschen immer miteinander sprechen müssen. Dialog ist die beste Art und Weise, Dinge zu lösen. Wenn ich meine Mitarbeiter immer mit Sanktionen belegen würde oder umgekehrt, sie mir Sanktionen auferlegen würden, dann würden einfach Fehler gemacht. Dann wäre es wahrscheinlich, gäbe es niemanden im Unternehmen mehr, ohne dass er oder sie Sanktionen hätte. Das heißt, wir müssen miteinander reden, wir müssen versuchen, Lösungen zu finden. Das bedeutet nicht, dass man hier Verhalten, das den Gesetzen widerspricht, dulden muss. Aber letztendlich geht es in der Welt um Lösungen und nicht um ein kaltes Schweigen.
Gießen, und dann habe ich eine Wortmeldung hier auf der linken Seite. Herr Gießen.
Vielen Dank. Herr Käser, ich habe zwei Fragen. Zum einen nochmal zum Komplex Alstom. Wie kann man sich das vorstellen? Ruft da der französische Wirtschaftsminister bei Ihnen übers Wochenende an und sagt, mach doch mal ein Gegenangebot? Und wie schnell entscheidet man sich dann eigentlich auch so einen Brief zu verfassen? Also wie sind da die zeitlichen Abläufe gewesen? Und die Idee, einen Tausch vorzuschlagen, zu sagen, ihr kriegt unser Zuggeschäft und wir nehmen die Energiesparten dafür, ist das eine französische Idee gewesen oder hat da eigentlich die französische Regierung eine alte Siemens-Idee aufgegriffen? Und dann die zweite Frage nochmal zur Medizinsparte. Der Kollege hatte gerade die provokative Frage der 2 bis 3 Jahre gestellt, wie das mit dem Zeithorizont aussieht, wird es die Medizinsparte da noch im Konzern geben oder gibt es dann eventuell einen Börsengang? Deshalb die Frage nochmal, weil Sie ein bisschen ausgewichen sind. Wie sieht es in 3 Jahren dort aus?
Ja, also machen wir die Medizinsparte zuerst. Also meine Sie eine Frage können Sie ausschließen, dass die Gesundheitstechnik in 2 Jahren an der Börse ist oder nicht, dann haben Sie sofort die Überschrift, die mit der Frage sich verbindet. Und ich sage noch einmal, es ist ein hervorragendes Geschäft. Wir wollen das Geschäft stärken. Wenn sich Paradigmenwechsel entwickeln, dass wir 10, 15 Milliarden Akquisitionen machen müssen, weil wir in Life Science gehen, weil wir in Biotechnologie gehen, um das Asset weiter zu erhalten, dann kann man sich schon vorstellen, dass man dann eben diese hohen Multiples, die ja viel höher sind als der Durchschnitt, der Bewertung der Elektrifizierung, dass man dann natürlich auch den Kapitalmarkt für die Akquisition insoweit beteiligt, als man dann eben ähnliche Geschäfte mit ähnlichen Multiples in Unternehmen da tauscht. Deshalb kann man wunderbar die Mehrheit behalten. Es ist nur eine Form, sicherzustellen, dass wir dort erfolgreich bleiben, wenn der Markt große Akquisitionen und Ressourcen erfordert, aber diese Mittel dann nicht wegzieht von dem Geschäft der Energietechnik, der Automatisierung, des Energiemanagements, der Mobility und der Gebäudetechnik und natürlich der Industrie. Also insofern ist das ein sehr proaktives, eine sehr proaktive Maßgabe, jederzeit gerüstet zu sein dafür, was im Markt durch andere auch getriggert und hervorgerufen wird. Das ist alles. Ansonsten sind wir sehr gelassen, weil es ein wirklich hervorragendes Geschäft ist, mit hervorragenden Aussichten zu wachsen. Und genauso sehen wir das. Wie stellt man sich so etwas vor? Naja gut, ich meine, das ist natürlich, oft kommt das alles anders, als man denkt. Es war nicht Bestandteil der Vision 2020, dann an jenem Samstag eine Interessensbekundung abzugeben. Und das wäre es auch jetzt nicht. Aber ich glaube, ein Unternehmen und ein Unternehmenslenker und sein Managementteam hat die Pflicht, jederzeit auch für Dinge, die im Markt sich verändern, geeignet zu reagieren, zu agieren. Und jederzeit auch eine Handlungsfähigkeit zu beweisen, dass wir zu jedem Punkt, an jedem Ende, jederzeit zu allen Themen handlungsfähig sind und eine Antwort darauf haben, was um uns passiert. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass man da an einem Freitag in Washington war auf einer Veranstaltung und hörte, das geht jetzt los, am Sonntag wird eine Entscheidung getroffen. So könnte man sich es vorstellen. Und dann überlegt man natürlich, was bedeutet das für das Haus. Das weiß man natürlich nicht, was es bedeutet, aber man weiß ungefähr, was es bedeuten könnte. Und deshalb muss man sich das ganz genau überlegen, weil wenn das Asset weg ist, dann muss man nicht mehr weiter darüber nachdenken, ob man da gerade keine Zeit hatte, weil man mit der Vision 2020 beschäftigt war. Und deshalb haben wir entschieden im Vorstandsteam, dass wir mal schnell zusammenkommen und das Thema besprechen. Alle zusammen. Im Übrigen war da auch einer in Amerika und der hat dort dann angerufen und war auch mit dabei. Und dann haben wir entschieden, wir werden sicherstellen, dass sie die Möglichkeit haben, aktiv das für uns auch nochmal zu entscheiden, ob wir daran partizipieren wollen oder nicht. Und das war notwendig, diese Interessensbekundung letztlich abzuschicken. Das haben wir dann getan, ging ja dann auch zügig an die Öffentlichkeit. Und das hat dazu geführt, dass das Board sich natürlich entschieden hat, uns mehr Zeit einzuräumen, unsere Gedanken zu sortieren. Und wenn Sie Gedanken sortieren, müssen Sie sich überlegen, was könnte denn überhaupt etwas Attraktives sein, das ein Verwaltungsrat und eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Land dazu bewegt, dem etwas Positives abzugewinnen, weil es war ja schon eine Lösung da. Und deshalb haben wir überlegt, was könnte die Lösung sein, die für alle gut ist. Man nennt es dann auch gerne Win-Win. Und das hatten wir versucht, hypothetisch abzubilden über diese potenzielle Kreierung und Schaffung von zwei starken Partnern in verschiedenen Gebieten. Und das haben wir formuliert und ist mit der Bitte verbunden, dass wir die Möglichkeit haben, zumindest einen Bruchteil dieser Zeit, die andere dafür hatten, zu bekommen, um das Asset genau zu bewerten, zu verstehen, was nicht was draußen draufsteht, das kennen wir ja, sondern was auch drinnen enthalten ist. Und das haben wir jetzt und wir machen das unaufgeregt und dann werden wir entscheiden, ob wir ein Angebot abgeben und dann wird der Verwaltungsrat entscheiden, ob er das Angebot annimmt oder das eben der Wettbewerber. So muss man das, glaube ich, beschreiben. So könnte es gewesen sein. Und was es beweist, und das war mir wichtig, dass auch die Öffentlichkeit, unsere Kunden und vor allem unsere Mitarbeiter sehen, dass dieses Unternehmen zu jedem Zeitpunkt handlungsfähig ist. Wenn Leute glauben, dass wir gerade so mit uns beschäftigt sind, weil wir eine Strategie vorbereiten, die wir heute hier verkünden, dann haben sie sich eben getäuscht. Weil dieses Unternehmen eben viel leistungsfähiger ist in seinem Kern, wenn es darauf ankommt. Und das ist auch wichtig, zu zeigen, dass wir da sind, wenn man uns braucht.
Okay, wir machen weiter hier auf der linken Seite. Ich habe Ihren Namen. Leider nicht.
Herr Käser, die Unruhe in der Belegschaft ist ja doch ziemlich groß bezüglich des erwarteten Personalabbaus und ich habe Respekt vor Ihrem Respekt vor den Beschäftigten, aber es besteht doch so eine gewisse Erwartungshaltung, dass Sie da mal eine Zahl nennen, was für ein Personalabbau zu erwarten ist. Und die zweite Frage, wie wollen Sie künftig Ingenieure für die Ausbildung gewinnen? Es gibt ja einen Ingenieurmangel in Deutschland, wenn die dann befürchten, also wenn ein großer Konzern wie Siemens massiv Arbeitsplätze abbaut. Und die dritte Frage zur Zugsparte. Kann man aus Ihren Äußerungen schlussfolgern, dass dieser Tausch mit Alstom doch nicht mehr auf der Tagesordnung steht, also dass Sie doch die Zugsparte behalten wollen?
Also zunächst mal zur Unruhe. Also die Unruhe war auf einem beachtlichen Niveau im Sommer 2013. Es ist uns dann allen zusammen, die hier auch beigetragen haben, gelungen, sehr viel Ruhe ins Unternehmen zu bringen. Ab dem August und das ging in etwa bis Dezember, Januar 2014. Dann hatten wir natürlich mit der Ankündigung auch einer neuen Strategie, einer Neuausrichtung des Unternehmens dafür gesorgt, dass sich die Kommunikation natürlich auch intern, teilweise auch von extern getragen, wieder in einer gewissen Unruhe manifestiert hat. Das geht mir schon zu, das haben wir auch erwartet. Wir haben heute mit unserem Unternehmenskonzept. Und ich sage bewusst Unternehmenskonzept und nicht Strategie. Mit unserem Unternehmenskonzept klar machen wollen, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ganz besonders für diese, wo es lang geht, was wir vorhaben, wo, wie die Perspektiven sind, was die Ziele sind. Wir haben es ja auch quantifiziert, was wir erreichen wollen in einem längeren Zeitraum. Und ich glaube, und wir werden es auch heute sehen, ich werde heute zu etwa 120.000 Kolleginnen und Kollegen direkt sprechen können, zu anderen werden wir das tun, wenn ich sie besuche, in den unterschiedlichsten Gegenden auch der Welt, ihnen erläutern, was wir wollen und wie der Beitrag dieser Menschen dafür ist. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Richtung, diese Perspektive auch dafür sorgen wird, dass die Menschen wissen, das ist es jetzt, das ist die Struktur, das werden wir machen und jetzt gehen wir alle an die Arbeit. Ich bin da sehr zuversichtlich und das Feedback, das wir im ersten auch bekommen haben, deutet genau darauf hin. Dass es da immer wieder Dinge gibt, die man machen muss, weil es eben auch Wettbewerber und Märkte gibt, die sich nicht immer gern daran halten, was wir gerne möchten, das ist klar, aber das muss man dann auch entschlossen angehen. Und Ingenieure für die Ausbildung kriegen wir viele, vor allem auch sehr gute, weil nämlich Siemens als Marke nach wie vor sehr geachtet ist für Innovation und Qualität, auch wenn wir uns da verbessern können. Daran mangelt es uns nicht und da bin ich auch zuversichtlich, dass es künftig so passiert. Dass man jetzt aus meinen Äußerungen irgendetwas für die Zugspalte schlussfolgern sollte, was nicht bisher auch schon da war, das glaube ich, wäre zu viel interpretiert. Die Züge haben sich hervorragend entwickelt, wie ich überhaupt sagen muss, dass ja dieser viel kommentierte Infrastruktursektor ziemlich gut gearbeitet hat. Hart gearbeitet, gut gearbeitet, er ist im Zielmarschenkorridor innerhalb eines Jahres. Und wenn wir das auch sauber weiter gut abwickeln, dann haben wir dort eine sehr hohe Kapitaleffizienz. Züge für das urbane Management sind eine ganz attraktive Angelegenheit. Fernverkehrszüge ist ein sehr enger Markt, aber auch dort ist es so, wenn wir unsere Chancen nutzen, dann kann man da auch Gewinne machen. Aber wir müssen eben auch sehen, wie der Markt und die Welt sich dort entwickelt. Das ist ein ganz normaler Prozess, aber jetzt aus meinen Äußerungen Schluss zu folgern, dass wir jetzt nicht mehr oder doch oder vielleicht an irgendwas anderem interessiert sind, das glaube ich, wird etwas überbetont.
Meine Damen und Herren, ich habe noch 8 Wortmeldungen hier auf meiner Liste. Ich lese die jetzt gleich mal vor. Es geht dann weiter mit Herrn Lacour und weit danach Frau Fisser, Herr Reibka, Frau Giese, Herr Kato, Frau Zeiner, Herr Webb und Frau Eddy. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Ich versuche, das hinzukriegen. Hier ist noch eine weitere Wortmeldung, aber ich kann es Ihnen nicht versprechen. Herr Lacour. Philipp Lacour.
Französische Zeitung Les Echos, Herr Käser hier. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Sie noch nachfrage zu Alstom. Es wurde sehr viel schon gefragt. Vielleicht erstens diese Debatte, also die stellenberaumt wurde an diesem Wochenende im Vorstand. Am Ende herrschte wirklich Einstimmigkeit, dass man da loslegt oder gab es Enthaltungen oder Gegenstimmen? Würde man so Minutes von diesen Vorstandssitzungen lesen können. Nach diesem eher spektakulären, also in den Medien vorgetragenen Briefaustausch mit Herrn Kron, würden Sie sagen, dass jetzt wieder Normalität eingekehrt ist und man ist nicht mal, also man ist wirklich, ich meine jetzt, was die Due Diligence und alles da angeht, ist man schon wirklich konkret da in dieser Phase drin und sind Sie zufrieden? Denn wie das läuft mit Data Rooms und Gespräche mit Management, wo die auf allen Ebenen durchgeführt werden sollen in den kommenden Tagen. Würden Sie sich selbst da an solchen Gesprächen beteiligen? Ich sehe, am 21. Mai gibt es einen Termin in Paris, das ist ein Roadshow über diese 2020-Vision. An diesem Tag haben Sie geplant, da einen Umweg zu machen bei Alstom oder vielleicht im Élysée-Palast oder wer weiß, haben Sie andere Termine an diesem Tag in Paris? Ja, und vielleicht noch eine andere Frage jetzt. Es ist auch vorgesehen, dass, also jetzt nicht mehr zu Alstom, sondern Sie werden in einem Jahr so einen Fortschrittsbericht vorstellen, was die besonders Portfolio-Maßnahmen angeht. Also müssen wir uns einstellen, da in diesem Jahr, das vor uns steht, dass sehr intensiv investiert oder desinvestiert wird in allen Ebenen, dass wir uns alle fast als Siemens-Korrespondenten umstellen sollen. Ja. Also was M&As oder diese Investitionen angeht. Danke.
Also das Votum, wenn Sie so wollen, im Vorstand war einstimmig, weil es eben ein Votum für eine aktive Partizipierung an diesem Prozess war. Normal, es war noch nie besonders unnormal zwischen Herrn Krohn und mir. Ich meine, schauen Sie, ich hatte im Februar Herrn Krohn besucht, 2014 war so eine Art Antrittsbesuch. Ich hatte ihm da auch verschiedene Dinge mit ihm erörtert. Also auf alles auf legalem Weg. Und seitdem hat man uns auch nicht mehr getroffen. Es ist natürlich alles gerne ein bisschen in der Öffentlichkeit dramatisiert worden. Aber am Ende des Tages ist es eine Firma, die sich entschlossen hat, einen Teil dieses Unternehmens zu veräußern. Es gibt jemanden, der ein Gebot abgegeben hat, sicherlich auch sehr sorgfältig. Und es gibt einen, der sich im Augenblick damit befasst, ob er eins abgibt oder nicht. Und nicht mehr, nicht weniger. Und alles drumherum ist dann mehr etwas, was nicht in unserer Hauptsache liegt. Am 21.05. haben wir einen Termin in Paris. Das ist wahrscheinlich die Roadshow, wo wir unsere Investoren sehen. Und mit ihnen auch oder von ihnen auch noch einmal Feedback einholen, wie man das denn sieht, wo es Fragen gibt, die erläuternden Charakter haben. Und das ist, glaube ich, alles, was bisher auf meiner in meinem BlackBerry steht oder in meinem Kalender steht. Ein Jahr Portfolio-Maßnahmen. Dieses unternehmerische Konzept, das wir Ihnen heute vorgetragen haben, ist darauf angelegt, dem Konzern eine Richtung zu geben, eine Perspektive, die sich über Wachstum, Produktivität, Entschlossenheit und auch die Berücksichtigung von Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammensetzt. Portfolio-Management ist nicht in der Hauptsache das, was wir tun. Man schafft Werte, indem man das Unternehmen nach vorne bringt über Produktivität, über Innovation und über Wachstum. Und darauf werden wir uns konzentrieren. Ich gehe davon aus, dass sich das Unternehmen wieder deutlich beruhigt. Jeder weiß oder wird wissen, was er oder sie zu tun hat. Und das gehen wir jetzt an und werden hart arbeiten, damit wir auch all diesen Boxes, die wir Ihnen da gezeigt haben, mit grünen Haken dann am Ende versehen können. Das ist der Plan und so werde ich das heute auch meinen Kolleginnen und Kollegen bei Siemens erläutern.
Okay, es geht weiter mit Frau Fisser und danach Herr Reibka.
Guten Morgen, vielen Dank. Herr Käser, Sie haben 7 Punkte genannt, die Sie in Ihrer Vision umsetzen wollen. Unter anderem haben Sie gesagt, dass Sie eine Verbesserung des Net Promoter Score um mindestens 20% anstreben. Wo stehen Sie denn da heute? Und ich weiß nicht, ob Sie es parat haben, aber wo würde dann zum Beispiel GE stehen? Wo stehen die Wettbewerber? Eine ähnliche Frage ist, Sie sagen, dass Sie den Zustimmungswert der Mitarbeiter auch steigern wollen. Das war eine andere Umfrage. Da haben Sie aber auch nicht genannt, von welchem Wert Sie im Moment ausgehen. Dann habe ich eine Frage, das ist so ein bisschen Nachhilfe. Wenn ich aeroderivative Gasturbinen, steigen Sie jetzt ein in das Geschäft mit Flugzeugen oder ist das eine Technologie, die aus der Flugzeugtechnik kommt und in anderen Bereichen eingesetzt wird? Und weil wir schon bei Flugzeugen sind, gibt es was Neues vom Flughafen? Sind Sie da jetzt am Arbeiten oder warten Sie immer noch auf Pläne? Und eine letzte Frage, ich habe das akustisch eben, haben Sie es vielleicht im Nebensatz erwähnt, gibt es denn noch andere Menschen, denen Sie jetzt auf den Fluren bei Alstom begegnen und die auch mit in die Bücher schauen? Oder bleibt es bei diesen zwei Bewerbern? Weil im Moment ist es ja eigentlich bescheuert, wenn man jetzt nicht die Gelegenheit nutzt, in die Bücher zu gucken, wo sie jetzt offensichtlich für alle offen sind. Dankeschön.
Also was ich sehe, ist eine Menge Berater, die sich da auch sagen wir mal opfern für uns. Aber sonst ist mir noch keiner aufgefallen, aber üblicherweise trägt man da auch keine Namensschilder mit dem Firmenlogo drauf. Also das muss jeder selber wissen, ob er sich da beteiligt oder nicht. Insoweit kann ich die Frage nicht beantworten. Net Promoter Score, also wenn Sie wollen, die Kundenzufriedenheit im weiteren Sinne, die liegt im Augenblick bei knapp unter 30. Und wir wollen die eben um mindestens 20% steigern. Das wäre dann ein sehr guter Wert. Eben B2B-Business, ein sehr guter Wert. Der Wert sagt ja vereinfacht ausgedrückt aus, wie viel Prozent der Kunden aktiv uns weiterempfehlen würden an, wenn Sie wollen, Ihre besten Freunde. Also es ist schon ein sehr starker Wert. Bei Consumermarken ist er oft höher, aber das sind andere Umgebungen. Die Zustimmung der Mitarbeiter bei über 75% wäre eine Steigerung. Aber es ist oft auch so, dass das Erhalten einer hohen Zustimmung bei oft nicht ganz einfachen Maßnahmen ja auch eine Leistung ist. Zu den Aero Derivatives, wie der Name schon sagt, das ist ein Derivat, eine Abwandlung einer Flugzeugturbine auf eine Turbine, die im Wesentlichen auf dem Konzept einer Flugzeugturbine funktioniert. Man setzt diese Aero Derivatives ein für den Antrieb von bestimmten Dingen wie Kompressoren. Und diese Kompressoren können Sie antreiben mit einem Elektromotor, großen Elektromotor, den es bei uns natürlich auch gibt, wenn man Strom hat. Aber es gibt oft keinen Strom bei Pipelines irgendwo in der Mitte von nirgendwo. Ist man eben dann auf Gas oder Diesel oder fossile Antriebe angewiesen. Und da gibt es Turbinen, kleinere Turbinen, auch von Siemens, mit denen das man hatte bisher machen können. Nur die herkömmlichen Turbinen sind sehr sensitiv. Man braucht oft Tage und Wochen, um sie dann einzustellen auf die Umgebung. Ein Aeroderivative hat den Vorteil, dass eine Art, man würde sagen, Plug and Play. Im Neuhochdeutschen, man nimmt die Turbine, steckt sie, wenn Sie so wollen, an den Kompressor heran, sie funktioniert sofort. Das ist auch die Logik der Flugzeugturbinentechnik. Wenn Sie 3 Wochen brauchen, um eine Turbine bei einem 4-strahligen Flugzeug einzustellen, hat man ein Problem. Und das ist der Vorteil dieser Aeroderivatives. Man steckt sie an, wenn Sie so wollen, und sie funktionieren. Und sie sind auch sehr leicht. Das heißt, sie können auch mobil mit Hubschraubern oder anderen Dingen gut transportiert werden und offerieren deshalb eine Menge Vorteile. Das war bei uns eine Lücke und die haben wir geschlossen. Und das spielt sich alles im Bereich von etwa 3 bis 65 Megawatt ab. Dann sind wir, weil wir schon bei den Flugzeugen sind, der Flughafen, der das ist so, dass wir eigentlich die Zeitrechnung noch nicht begonnen haben, weil eben alle Unterlagen, die wir spezifikations- und bestellungsgemäß brauchen, noch nicht eingetroffen sind. Es gibt in Teilen die Information, wir arbeiten eng zusammen, weil man auch nur miteinander erfolgreich ist. Aber das ist noch eine beachtliche Aufgabe, das auch dahin zu bringen.
So, dann hatten wir noch den MPS und den Mitarbeiterservice.
Ja, hatte ich eigentlich. Frau Fischer, waren Sie mit Antwort zufrieden?
Okay. So, dann gehen wir weiter zu Herrn Reibka und anschließend zu Frau Giese.
Reibka, ich habe 3 Fragen. Früher stand bei Ihnen das Umweltportfolio im Fokus, jetzt ist es die Digitalisierung. Jetzt wüsste ich erstmal ganz gerne, welchen Anteil denn die Datenverarbeitung, früher haben Sie Umsatzanteile genannt für das Umweltportfolio, die Datenverarbeitung heute und künftig an Ihrem Geschäft haben soll. Dann eine nächste Frage, wie passt dieser Konzernumbau zu Ihren Überlegungen, nach diesen ganzen Strategiewechseln der letzten Jahre jetzt Ruhe reinzubringen? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann ich das für mich so zusammenfassen. Es geht vor allen Dingen darum, Prozesse zu optimieren derzeit. Ansonsten ist man mehr oder weniger recht gut aufgestellt. War da wirklich ein Strategiewechsel nötig? Und als letzte Frage nochmal zum Bereich M&A. Nach Ihren aktuellen Planungen würden Sie sagen, dass Sie im Moment mehr Geschäfte abgeben, vom Umsatzvolumen her oder zukaufen? Sie hatten natürlich in der Vergangenheit mal Erfahrungen mit dem Nennen eines Umsatzziels für zukünftige Zeiten, aber ich weiß nicht, 2020 ist lange hin, da kann ja noch viel passieren, aber ist Siemens da größer als heute oder genauso groß oder sehr viel größer? Vielleicht haben Sie da ja doch eine konkrete Idee. In dem Zusammenhang noch ganz kurz Audiologie. Welches IPO-Volumen schwebt Ihnen da vor? Danke.
Ja, also das Umweltportfolio, das existiert natürlich weiterhin. Wir wären auf vergleichbarer Ebene. Das ist ja mit dem Osram doch ein beachtlicher Teil, auch da aus dem Spektrum herausgegangen. Wären wir etwa knapp unter diesem 40 Milliarden Ziel geblieben, aber in weiten Teilen ist es erreicht und meine Umwelt und Ökologie spielt ja weiterhin eine Rolle. Das ist ja nicht deshalb zu Ende, nur weil jetzt ein Programm da nicht mehr auch öffentlich immer wieder verkündet wird. Aber das gibt es nach wie vor. Herr Busch hat das Ressort Sustainability und wir betreiben das ernsthaft auch weiter. Digitalisierung, ich sage das in meiner Rede, die Digitalisierung ist kein Wert an sich, zumindest nicht für uns. Also Digitalisierung kommen Daten, die man über kluge Auswertesoftware zu einem Wert für den Kunden machen muss. Und das ist eigentlich auch der große Unterschied, wenn Sie oft Software- und IT-Firmen darüber reden hören oder eine Firma aus dem Investitionsgüterbereich reden hören. Ein Kunde kauft nicht eine Wettervorhersage, um zu wissen, weil morgen viel Wind im Norden von Deutschland ist, gibt es den Strom billiger. Das wäre schon eine Aussage aus den Daten. Nur weil man eben weiß, es gibt so viel installierte Basis bei Solar und es gibt so viel Sonnenschein und so weiter und so fort. Und dann kann man das alles berechnen und auswerten. Nur das ist kein Wert an sich. Wenn Sie jetzt aber diese Information, dass Sie zum Beispiel morgen um 14.30 Uhr den Strom umsonst bekommen, weil im Norden der Wind bläst und in Bayern die Sonne scheint, dann ist das auch noch ganz nett, aber Sie können damit nichts anfangen. Wenn Sie nun aber jemanden haben, der die Fertigungsautomatisierung, Ihren Produktionsfluss so für Sie gestaltet, dass genau die Maschine, die am meisten Strom verbraucht, ausreichend Arbeitsvorrat vor sich hatte und um 14.30 Uhr dann sich zu voller Wucht entfaltet, dann haben Sie den Nutzen geschaffen. Und das ist das, was man aus der Digitalisierung gewinnt, einen Erkenntnisvorteil, der dem Kunden einen tangiblen Vorteil bringt. Das ist das Entscheidende. Und deshalb ist die Digitalisierung kein Geschäftsfeld sein, wo man Umsätze ausweist, sondern es wird etwas sein, was hilft, etwas Sinnvolles für die Kunden zu gestalten, wofür sie bereit sind, Geld zu bezahlen. Und das ist der große Unterschied eben zwischen dem, man oft mit der Digitalisierung hört, dass es alles kurz und klein schlägt. Das tut es vielleicht, aber entscheidend ist es, was man dafür bekommt. Konzernumbau, naja gut, ich hatte schon versucht, ehrlich gesagt, da deutlich zu machen, dass es ein umfassendes Unternehmenskonzept ist. Und die Veränderungen sind aus meiner Sicht sehr gravierend. Ich habe großen Respekt davor, weil das muss ja jetzt nicht nur vorgetragen und kommentiert, sondern auch umgesetzt werden in der ganzen Organisation. Insoweit glaube ich, ist das schon ein sehr starker struktureller Eingriff in verschiedene Hinweise. Wir geben eine Perspektive, wo wir ganz genau besonders Ressourcen allozieren wollen, weil wir dort gute Chancen haben. Und Ressourcen allozieren heißt Menschen bereitstellen, Investitionen, Forschung und Entwicklung und ähnliche Aktivitäten dort zu konzentrieren. Und der Konzernumbau wird also auch natürlich Spuren zeigen und Veränderungen bewirken. Geben wir mehr ab, als wir kaufen, kann ich sagen, tendenziell würden wir mehr kaufen als abgeben. Ja. Kleine Schätzung, aber es kann auch anders kommen. Ich meine, es ist eine schwierige Frage, auch die zu konkretisieren. Erfahrungen mit Umsatzzielen haben wir in der Tat. Und man lernt ja auch hoffentlich was daraus. Und was man lernen sollte, ist, dass es nicht schlecht ist, ein Ziel zu formulieren, wo man sein will, was es ist, zu mobilisieren damit. Aber dass es noch viel wichtiger ist, die Wege zu beschreiben, wie man dahin kommt. Und das war der Versuch auch dieses Konzeptes, das wir Ihnen heute vorstellen. Ist das Unternehmen in 2020 größer? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber es ist besser. Das kann ich Ihnen sagen. Bitte? Ach, die Audiologie. Also die Audiologie hat ein Umsatzvolumen von ungefähr so etwas größer als mittlere Millionenbeträge und verdient in etwa das, was die Branche auch im Durchschnitt verdient. Kann man ganz gut ausrechnen, weil es sind ja auch alles Firmen, die an der Börse sind. Die heißen Sonova, G&R Sound zum Beispiel. Können Sie gerne nachgucken.
Meine Damen und Herren, wir sind schon deutlich über die Zeit. Ich würde jetzt noch Frau Giese aufrufen und bitte dann um Verständnis, dass wir die anderen Fragen nachher versuchen, nach der Pressekonferenz aufzunehmen. Frau Giese, letzte Reihe.
Ja, vielen Dank, dass ich die Letzte sein darf. Ich habe auch nur eine Frage. Und zwar geht es um den Zuschnitt, also den neuen Zuschnitt des bisherigen Sektors Industry. Sehe ich das richtig, dass er schrumpfen wird? Und eine Detailfrage, bedeutet das für die Region Nürnberg, dass Mohrenbrunn kleiner wird?
Also der Sektorindustrie, der auch die Metallurgie bei sich hatte, obwohl es nicht extra ausgewiesen wurde, der würde aus dem Joint Venture mit Mitsubishi insoweit schrumpfen, als der Umsatz dann nicht mehr explizit, sondern das Ergebnis Ad Equity gezeigt wird, aus dem Joint Venture heraus. Wenn Sie das aber beiseite lassen und nur die Kernelemente der Automation und Drives nehmen, also der heutigen Industrieautomatisierung und der Drive Technologies, dann ist das Design der neuen beiden Divisionen, Digital Factory und Process Industries and Drives, vollständig und ausschließlich darauf ausgelegt, hier überproportional im Markt zu wachsen. Weil wir dort nämlich schon zu den Besten der Welt gehören, wenn es um die digitale Fabrik geht, Motion Control, die Fertigungsautomatisierung, auch die PLM-Software, die alle der digitalen Fabrik im Wesentlichen das ganzheitlich abbilden, aber auch bei der Prozessindustrie, zum Beispiel Food Beverage, Chem Pharm, spielen wir eine gute Rolle. Bei Motoren haben wir in weiten Teilen eine führende Position. Also diese beiden Divisionen sind offensiv ausgelegt auf Wachstum und zwar insbesondere auf profitables Wachstum.
So, meine Damen und Herren, dann danken wir Ihnen für Ihr großes Interesse, die intensive Diskussion und auch für Ihre Ausdauer. Wir veröffentlichen unsere Zahlen zum dritten Quartal, dann am 31. Juli und werden uns da sehen oder hören. Die kombinierte Analysten- und Pressekonferenz ist hiermit beendet. Wir laden Sie im Anschluss ein zu einem Imbiss und natürlich stehen Ihnen auch die Arbeitsräume weiter zur Verfügung. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.